Hallo bei Born to be Wine. Ich bin's wieder, Denise, und ich freue mich heute auf zwei Spitzenwinzer hier am Tisch, nämlich einmal auf den Philipp Wittmann. Grüß dich,
hallo.
Philipp. Hallo. Aus Rheinhessen. Und du hast uns einen tollen Gast eingeladen aus der Nahe, nämlich von der Nahe vielmehr, nämlich den Cornelius Dönhoff. Grüß dich.
Hallo.
Hi. So, jetzt sind wir hier zu dritt und wir haben schon was im Glas. Warum stoßen wir nicht mal an?
Das ist ein guter Anfang auf
Oder?
Jeden Fall.
Finde ich auch. Chin, chin. Zum Wohl. Wir haben jetzt was im Glas, was ganz typisch ist für euer Weingut, Cornelius, gell?
Genau. Ein Riesling. Vom letzten Jahr, 2019, vom Roxheimer Höllenfahrt. Eine neuere Geschichte für mich. Machen wir seit 2010. Schöne steile Südlage. Und ja, der macht in dem jetzigen Zustand einfach Spaß. Deshalb haben wir den mitgebracht. Ja.
Wahnsinnige Würze,
oder?
Also das ist so.
Ja, das ist ähnlich
richtig
wie.
Spicy. Das
ja,
ist so.
Ähnlich wie der rote Hang der Frau Nierstein. Ja.
Spicy.
Absolut.
Ja, der ist schön, oder? Der ist so.
Also unheimlich komplex. Aber dann trotzdem so fein und zart und seidig am Gaumen. Und das, die Kombi ist halt, das ist halt trinkanimierend. Und deshalb kann ich auch nachvollziehen, im Moment halt wirklich so.
Oder? Du sagst, der macht richtig Spaß, ja.
Ja, auf jeden Fall.
Und das ist halt auch so eine Lage, die da macht es halt auch Spaß zu arbeiten. Und auch ganz anders zu den Lagen, wo wir normal zu Hause sind. Und mit dieser Würzigkeit, das haben wir nämlich normalerweise, wo wir sind, überhaupt nicht. Ja?
Nee.
Aber hier in dem, nee, gar nicht. Das kriegen wir eher von diesem roten Boden rein. Und das haben wir da in dem Höllenfahrt.
Wie weit? Ist das weg jetzt von...
Ah, das ist Luftlinie 10 Kilometer. Das ist gerade im Seitental, genau.
Ja.
Nicht direkt an der Nahe, sondern im Seitental.
Der riecht auch schon so. Wie riecht denn der? Ist das jetzt, also Schiefer ist das nicht, gell? Aber was, wonach riecht denn der? Also ich finde, ich rieche da sehr...
Frau,
nee, ich meine jetzt nicht... Der Cornelius hat ja schon gesagt, also so, was das jetzt nach einer Frucht schmeckt und so, sag ich dir nicht. Aber das riecht
nee,
für mich
kann,
jetzt so...
Das hat ja jeder eine eigene Nase und eine eigene Zunge. Also schmecken und riechen muss schon jeder für sich selber bestimmen. Und ganz häufig ist es ja so, dass viele Aromen irgendjemand eine andere Assoziation dazu hat. Ja.
Mhm.
Aber nee, ich finde schon, mit würzig ist der sehr, sehr gut beschrieben, der Wein, weil das ist er wirklich. Das ist ein ganz typischer Riesling mit einer würzigen Frucht. Ja.
Und du hast ja beim Riesling, also ganz klassisch wird's ja eher, kommen ja diese gelben Aromen, ne? Also
ja.
So dieser ganzen Zitrus bis hin zur tropischen fruchtgehenden Blumenstrauß. Das ist eigentlich das, was so rebsortentypisch genannt wird.
Mhm.
Und das Schöne ist beim Riesling, er reagiert halt auf den Boden so sensibel, dass halt auch sich dieser Farbblumenstrauß an Aromen dann auch verändern und verschieben kann. Und das ist eine besondere Lage, wenn die einfach so ihren eigenen Ausdruck bringt. Und ich finde, das geht, man merkt, dass es hier nicht um maximale Überreife geht oder so, sondern es kommen dann noch so ganz zart grüne Texturen noch und so ein bisschen Brennnessel, Pfeffer, so die Variante. Und dann kommt aber auch Reife, also fast ein bisschen so von den Aromen her, meine Wahrnehmung, fast ein bisschen Waldmeister sogar mit drin, was ich sensationell im Riesling finde im Übrigen. Und am Gaumen kribbt es halt. Am Gaumen wird es halt fast wieder, da kommt das klassische Salzthema. Das ist blutjung. Aber es gibt diese Trinkfenster für junge Weine, die halt auch saulecker sind.
Ja, auf jeden Fall.
Ich finde halt, das finde ich ja immer so beeindruckend, weil wir hatten ja so viele Riesling-Weingüter jetzt schon eigentlich da, dass Riesling immer so komplett anders schmecken kann. Ich hätte jetzt gar nicht erstmal gedacht, dass es ein Riesling ist, vielleicht weil ich mich nicht so gut auskenne, ja. Aber ich finde den
also
sensationell.
Also für mich ist das ganz, ganz typisch Riesling, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, schenk mir nochmal ein, weil ich nicht, okay.
Und
ich bin neben der Spur,
das ist ja das Schöne am Riesling. Ich meine, wenn jetzt jeder Riesling gleich schmecken würde, dann wäre ja das, was wir machen, der Philipp und ich, mit diesen verschiedenen Lagenweinen ausbauen, das wäre ja hinfällig in dem Moment, ja. Sondern wir setzen ja schon unser Augenmerk darauf, dass wir bestimmte Lagen haben, die ein bestimmtes Geschmacksbild transportieren, ja. Und hier der Höllenfahrt hat halt so ein ganz individuelles Geschmacksbild und das kriegen wir da jedes Jahr raus, klar, Jahrgangsschwankungen hin oder her. Aber das ist ganz klar Höllenfahrt für mich. Ja.
Ich war ja bei dir und du hast mir gezeigt, das war so beeindruckend, ne? Weil wir sind da irgendwie vielleicht 2 Kilometer gefahren, ne? Durch die Weinberge. Und der eine Weinberg hat einen Schieferboden, der andere hat vulkanischen Boden. Ne? So. Und es ist so verrückt zu sehen, wirklich da, was ihr so mit Herkunft eigentlich oft meint, glaube ich. Ne? Oder mit unterschiedlichen Boden und dass die da so nah beieinander liegen. Kann man denn dann jetzt überhaupt sagen, der nahe Wein zeichnet sich auf die oder die Art aus, kann man das sagen?
Kann man, aber der Cornelius kann es bestimmt schöner beschreiben wie ich.
Ja, nee, kann man schon. Das Ding ist bei der Nahe, dass wir wirklich so unterschiedliche Lagen auf so einem kleinen Gebiet vereint haben. Mhm. So eine Verallgemeinerung kann man eigentlich nicht machen. Früher wurde die Nahe übrigens genannt das Probierstübchen Deutschlands.
Ach, herrlich. So, herrlich.
Katastrophe. Aber es trifft es irgendwie ganz gut, weil wir doch so viele Unterschiede haben, dass man auf einem Gebiet ganz viele Weinstilistiken findet.
Aber trotzdem, wenn ich jetzt die Nahe beschreiben sollte, was jetzt die Weinstilistik betrifft, dann würde ich schon ganz klar sagen, Finesse, Eleganz, Gradlinigkeit, mineralische Böden, die sich eurem Wein widerspiegeln. Also das ist schon typisch Nahe. Es gibt den einen oder anderen Exoten an der Nahe, der auch mit anderen Rebsorten als im Riesling und wie auch immer intensiv arbeitet. Ich meine, Burgunder machen auch an der Nahe sind, keine Frage. Der Cornelius macht das ja auch sehr erfolgreich. Aber der Riesling ist natürlich die Hauptrebsorte, die auch am schönsten, glaube ich, die Terroirs der Nahe widerspiegelt.
Ja, das sind aber auch die Sachen, wo wir ja drauf hinarbeiten in dem Sinne. Also die Nahe kannst du schon beschreiben. Im Endeffekt ist so ein bisschen eine Mischung vom Rheingau und von der Mosel. Ja, wir haben eine ähnliche Stilistik, zumindest auch bei den Süßweinen, wie von der Mosel. Also auch wieder, da spielt Finesse und Leichtigkeit und so eine Spritzigkeit eine Rolle. Ich führe es immer ein bisschen darauf zurück, dadurch, dass es doch ein sehr hügeliges Gebiet ist, dass die Kaltluft nachts in den Tälern steht. Es ist kühler, die Säure ist ein bisschen höher, die Reife schreitet nicht ganz so schnell voran. Und auf der anderen Seite haben wir aber doch in den Steillagen diesen warmen Tag, die warmen Sonnenstunden, die dann doch die physiologische Reife reinbringen in den Wein. Und diese Kombination, also so ein bisschen Rheingau reif, und Mosel ein bisschen säureprägnanter.
Wie ist das eigentlich von den Höhenmetern direkt am Fluss, in Anführungszeichen? Kann es ja jetzt nicht so hoch sein, aber das ist schon
wenn du guckst, wenn du vom Tal sind wir bei, ich glaube, 125 Meter ganz unten am Fluss, und dann geht es dann hoch auf 360, 400
Meter.
Naja,
klar, das sind schon Höhenmeter auch.
Wir haben Steillagen, da gehst du, wenn du in der Zeile oben anfängst bis runter, da bist du 100 Höhenmeter gelaufen.
Ja, genau.
Also es ist schon klar, das macht das schon auch aus. Ja? Und da müssen wir auch aufpassen, dass wir die Weine dann oder die Lagen dann teilweise auch separat ausbauen. Weil natürlich der Höhenmeter verschleppt auch die Reife. Ja? Da können wir nicht hingehen und sagen, okay, wir holen das jetzt alles auf einmal rein während der Ernte, sondern müssen da schon sehr differenziert vorgehen. Ja?
Jetzt habt ihr ja, das Weingut Dönhoff gibt es ja schon sehr lange und ihr habt ja wirklich jetzt das Glück auch, dass ihr sehr viele verschiedene Lagen habt. Ich glaube, über 10 verschiedene ganz weltbekannte Lagen, sage ich jetzt mal. Also wir wollen jetzt nicht sagen, dass er der Superstar ist, ganz Peter, aber es ist so irgendwie so, ne? Es sind also ganz bekannte Lagen und du kannst eigentlich wie so ein Bilderbuch mit deinen Lagen von der Nahe zeichnen, oder ist das jetzt komplett falsch?
Nee, das ist schon richtig. Ich meine, der Philipp kennt so ein Zitat von meinem Vater, der hat irgendwann mal gesagt, und das trifft es eigentlich auf den Punkt, ein guter Wingert oder ein schlechter Wingert ist dieselbe Arbeit.
Okay.
Und deshalb wollen wir natürlich nur gute Weinberge haben. Und die guten Weinberge, dadurch, dass die Nahe, man muss sich ja vorstellen, der Fluss, der wendet sich durch dieses Tal durch. Und wir haben da die verschiedenen Böden und alles. Und jedes Dorf ist im Endeffekt ein eigenes kleines Gebiet in sich gesehen.
Mhm.
Und das ist ja für uns das Interessante, dass wir dann aus diesen verschiedenen Lagen, diese verschiedenen Gegebenheiten, dass wir die in einem Keller vereinen. Ja, also der menschliche Faktor gibt es nur einmal.
Mhm.
Und die vielen, vielen verschiedenen Lagen sind halt die anderen Faktoren. Ja, und das vereinen wir. Und so können wir halt im Endeffekt aus einer Rebsorte, dem Riesling, 20 verschiedene Weine von einem Jahr auf den Tisch stellen, die alle unterschiedlich sind.
Ja.
Ja, das macht das schon besonders. Ja, ich meine, Philipp,
das
du machst ja nichts anderes.
Also das hast du ja auch.
Ja,
also, aber es ist speziell mit diesen unterschiedlichen Böden.
Weißt du, das ist ja das Schöne. Wenn wir über den Riesling im Wonnegau sprechen, also Westhofen oder wenn wir dann nach Wörsheim-Dalsheim gehen, wie auch immer, und der Kalk dort als das zentrale Gestein im Untergrund die Weine prägt, dann ist das Identität, eigenständig und unser Thema.
Mhm.
Ich werde glücklich, wenn ich dann feststelle, wenn ich woanders hingehe, dass ich die andere Eigenarten finde, die mindestens genauso aufregend, manchmal aufregend, das sind auch wieder subjektive, persönliche Empfindungen. Das sind die Dinge, die einem dann verbinden. Und das hat ja letztendlich auch dieses große Netzwerk, was wir heute im Spitzenweinbau in Deutschland auch haben. Das gibt sogar weltweit dieses Netzwerk, auch rebsortenübergreifend, aber diese Suche nach Identität, nach Herkunftsgeschmack im Glas, was echtes, was Weine, die einfach von ihrem Weinberg, von ihrer Herkunft erzählen, das berührt halt einfach. Und wenn man sich da in unserem Job dann wirklich reinarbeitet, dann findet man auch Glück, weil man feststellt, dass das stimmt, dass da was dran ist. Und es ist sogar so, dass ich sage, hey, ich muss nicht im Vordergrund stehen. Es muss nicht ich sein, der den Wein so gemacht hat, sondern ich bin stolz drauf, wenn ich das Gefühl habe, ich habe es geschafft, dass der Weinberg sich zeigt. Das ist, finde ich, die viel größere Herausforderung. Und da ist halt die Nahe ein Goldschatz. Das ist, man muss einfach dieses Gebiet ist wirklich nicht groß, wie der Cornelius sagt. Und dieses Gebiet ist sicherlich auch ein Stück weit vielfältig, aber es ist so authentisch eigen. Und ich glaube, das ist auch der, also man muss das heute sagen, dass im Moment ist, glaube ich, so wenn man die letzten 10, 15 Jahre rückblickt, ist die Nahe die Region in Deutschland, die vielleicht am kontinuierlichsten wirklich High-End produziert hat und beim großen Riesling auch die Lorbeeren auch entsprechend bekommen hat. Und zu Recht, da ist sicherlich das Thema Klimawandel wieder auch eines. Das hat sicherlich auch geholfen in den kühlen Tälern. Das sind Ausläufer vom Hunsrück, oder? Also wenn man so
ja, also natürlich, wir haben natürlich schon, der Hunsrück spielt schon eine große Rolle, auf jeden Fall, wie ich gesagt habe. Also die kühle Luft von den umliegenden Bergen fließt im Endeffekt ins Tal rein. Ja klar, das spielt schon eine Rolle. Aber ich führe es eher sogar noch viel mehr auf diese geologische Vielfalt zurück, die wir bei uns haben. Ja, ja. Und das weißt du ja auch, gell? Wenn du da im Brunnenhäuschen stehst und gehst nach einem Moorstein und sonst was, sobald sich der Boden irgendwo ändert, das schmeckt man hinterher. Ja? Und das ist jetzt nicht irgendwie herbeigezaubert, weil wir da im Keller da irgendwas Verrücktes damit anstellen, sondern das ist für mich auch irgendwie logisch. Ja? Wenn da eine Pflanze auf einen gewissen Typ von Boden wächst, dann sieht die Frucht irgendwie anders aus. Das ist genauso, wenn ich eine Tomate aus dem Gewächshaus hole und eine Tomate bei mir im Garten in einem schönen Boden hat, wo ein bisschen Kompost drin ist und sonst was, die schmeckt ganz anders.
Klar. Ja? Mich hat mal jemand gefragt, was ich denn für ein Pülverschen jedes Jahr in den Moorstein mache.
Der wurde sofort aus der Gruppe entfernt, schätze ich. Also ich meine, ich fand das beeindruckend bei dir jetzt an der Nahe, wunderschön. Aber ich finde, wenn man in die Nahe jetzt da gerade diese Weinberge, die du mir gezeigt hast, da hat man schon echt das Gefühl, ihr müsst dem Boden schon richtig auch was abtrotzen. Ne? Also das ist schon auch richtig, richtig arbeitsintensiv. Also so von wegen, ich bin der Gutsherr, ich fahr mal raus, ich guck mal.
Das ist schon so, ja klar. Also es gehört schon so eine kleine Portion Verrücktheit dazu, um das zu machen, was wir machen. Ich meine, ich glaube, deine Frau kann auch ein viel größeres Loblied erzählen.
Auch an der Mosel.
Ja, an der Mosel, ja. Aber wenn wir einfach nur Wein produzieren wollten, dann könnten wir es uns viel einfacher machen. Ja, aber das wollen wir ja nicht. Einfach einen Wein machen, das ist nicht mehr die hohe.
Insofern müssen wir dann doch seinem Vater seinen Spruch relativieren. Es ist nicht immer die gleiche Arbeit.
Es ist nicht immer die gleiche Arbeit. Das stimmt schon, ja, aber du weißt, was damit gemeint
absolut,
ist. Ja. Also heften gehen muss ich auch irgendwo
und
anders.
Der Helmut Dönhoff, Cornelius, sein Vater, hat viele schlaue Sprüche zum Thema schon losgelassen. Und nicht, weil er jetzt einer ist, der plaudert, sondern einfach, weil er ganz analytisch und ehrgeizig immer an dem Thema dran war. Und deshalb ist es auch so ein großes Vorbild für eine ganze Generation geworden. Ne? Und,
ja, also gut, der lässt auch heute noch gute Sprüche ab. Der hat zu allem eine gute Meinung, ja. Nee, schon, das ist schon klar, ja. Also das ist, die Weinberge, das sind halt einfach die prägenden Dinge. Ja,
aber das, ich meine, ihr müsst ja die Trockenmauern da aufbauen und so. Das ist ja schon, das ist richtig viel Arbeit. Also ihr habt auch ein paar Trockenmauern, glaube ich. Aber ich glaube, es ist in Rheinhessen doch ein bisschen, oder es kommt uns ein bisschen mehr entgegen
also
in der Arbeit,
wir
oder?
Haben, wir haben im Prinzip eine Landschaft, die sich eher ein bisschen in die Weite ausdehnt und dadurch sind auch die Höhenmeter nicht so konzentriert beisammen und das macht es natürlich einfacher. Also ob du einen Weinberg im Direktzug bewirtschaften kannst und auch dir mechanisch Hilfe holen kannst oder ob du wirklich alles von Hand machen musst, ist dann doch nochmal ein Riesenunterschied. Und am Ende ist es aber gleichzeitig auch wieder so, wenn man denn so verrückt ist und genau das macht, dass man in diese steilen Weinberge reingeht, ja, dann muss es auch der Ehrgeiz sein, dass man sagt, hey, jetzt mache ich aber auch was ganz Besonderes.
Jetzt mache ich was Geiles.
Und wenn das dann funktioniert, dann ist es ja das, Schönste, was es überhaupt gibt in der Weinwelt.
Ja.
Es ist halt eine Herausforderung, die du dir stellst. Gell? Ja. Du könntest dir es einfacher machen, logischerweise.
Ja.
Aber das ist ja nicht unbedingt, nicht immer das Lebensziel. Sie ist immer extrem einfach. Nee, würde ich auch nicht wollen, bin ich ganz ehrlich. Weil manchmal sieht man da so Lagen über Jahre. Gell? Dann fangen an, Hecken zu wachsen, weil da ist irgendwie, keine Ahnung, kein Nachfolger da oder sonst was. Und man weiß aber, dass das Potenzial von dieser Lage, dass das außergewöhnlich ist. Und so im Verlauf von so einem Jahr, da fährst du 20, 30 Mal vorbei, gell, und guckst jedes Mal rein und dann guckst du, wie steht die Sonne und wie ist denn das hier und wachsen die Bäume, ist da Wasser da oder nicht? Und dann reift so eine Idee heran, ja, wie könnte das denn sein, wenn hier wieder Reben stehen? Weil hier standen ja mal welche vor 50, 60, 70 Jahren. Dann irgendwann packt einen dann doch der Ehrgeiz, um zu sagen, okay, das haben zwar welche liegen gelassen aus, vielleicht nicht wirtschaftlich oder vielleicht kein Nachfolger oder vielleicht auch zu schwierig oder vielleicht hat es auch gar nicht funktioniert. Kann ja auch sein. Ja?
Ja, ja.
Aber irgendwann packt einen dann doch so diesen Ehrgeiz, wo man dann sagt, oh, das ist eigentlich zu schade, dass jetzt hier Hecken wachsen.
Ja.
Das hat was mit Entdeckerreiz zu tun, oder?
So bewirkt, ja, das ist auch irgendwo schon, ja. Irgendwo schon, aber ich finde das auch, man hat so eine Verantwortung der Landschaft gegenüber, wo man jetzt aufgewachsen ist, wo man lebt, ja. Und ich finde das teilweise ziemlich schade, dass viele Betriebe, ich kann es verstehen, wenn Betriebe aufgeben oder die Kinder was anderes machen wollen, weil das kein einfacher Job ist, ja. Es bringt ja nichts, Wein herzustellen, man muss ihn ja auch, sag ich mal, so verkaufen können, um später davon leben zu können, eine Familie ernähren zu können und auch eine gewisse Sicherheit irgendwo zu haben.
Ja.
Und das ist in der heutigen Zeit, ist das sehr, sehr schwierig. Und da kann ich es wirklich absolut nachvollziehen, wenn viele neue Generationen, die kommen und sagen, okay, ich mache was anderes.
Das ist zu mühsam.
Ja, ist zu mühsam oder ich habe auch Spaß an was anderem. Ja.
Es ist auch gar nicht so einfach zu finanzieren, wenn du so jetzt junger Beginner bist, aus dem Nichts dort jetzt also, an der Nahe, oder? Also und dann solche Flächen.
Es ist halt auch so, in dem Moment, wo du erstmal allein bist und was erreichen möchtest. Also ich habe noch, das ist lang her, muss ich gestehen, aber ich habe noch die Erinnerung, allein im Weinberg zu stehen und mit einer Grünernte zu versuchen, qualitativ was einen nächsten Schritt zu machen, wenn du keine Unterstützung hast, wenn du so eine große Fläche vor dir hast und du weißt, und du hast am Abend hast du zwei Zeilen geschafft und da liegen noch 20 und du denkst, boah, und lohnt sich das alles überhaupt? Also dieses Durchhaltevermögen, wenn man was am Entwickeln ist, das ist, glaube ich, nicht leicht. Das muss man ganz klar sagen. Mhm. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wenn dann so mal so ein Zwischenziel erreicht ist und du merkst, hey, da ist was passiert und dann kommt die Motivation und du kommst dann vielleicht auch in die Position, dass du es schaffst, dass du ein ganzes Team hast, was dir hilft, dass du dich organisieren kannst und so. Und dann gehen halt auch Dinge plötzlich wieder, die man für nicht mehr möglich gehalten hat.
Auf jeden Fall.
Und, das ist, glaube ich, so ein Punkt, dass wir momentan im deutschen Wein, Gott sei Dank, tatsächlich wieder auch die Stärke und Power in den Familienbetrieben haben, dass wir Dinge, die vor 15 Jahren für nicht mehr wirtschaftlich galten, wieder machen können, weil die Anerkennung für diese Weine in der ganzen Welt da ist. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass letztendlich in dem Moment, wo es Menschen gibt, die sagen, hey, das will ich aber haben, dann kannst du auch...
Ja, man hat wieder neuere Möglichkeiten im Endeffekt. Und zum anderen muss man sagen, dass natürlich auch irgendwo die Mechanisierung doch fortgeschritten ist. Gell? Wir können natürlich jetzt, wenn ich in so einer verrückten Steillage da alles von Hand entbuschen muss, bis ich das meinen Mitarbeitern klar gemacht habe, dann da freuen die sich auch. Gell? Und wenn dann natürlich irgend so ein verrückter Bagger kommen kann das für mich machen, ist das schon mal eine große Erleichterung. Aber was ich nochmal vorhin sagen wollte, ist, dass man doch schon ein gewisses Verantwortungsgefühl für so einen Weinberg irgendwo entwickelt. Selbst wenn ihn der noch gar nicht gehört. Ja? Also wenn du da 100 Mal vorbeigefahren bist und dann denkst du dir, oh, was machen die denn da oder sonst irgendwas. Das geht dir wahrscheinlich ähnlich,
Minischluck nehmen wir noch, Cornelis.
Ja, gerne. Der geht weg wie nix.
Zum Plaudern einfach der richtige Wein.
Und dann entwickelt man halt auch so einen Ehrgeiz und will auch der Natur irgendwo was zurückgeben. Wir bauen da ja was an. Und das, was wir da machen, das ist greifbar, das ist schmeckbar, das ist trinkbar. Ja? Und dann kann man dieses Stückchen Erde in irgendein Wohnzimmer irgendwo auf der Welt transportieren, indem wir die Flasche da hinschicken und sagen, hör mal her, guck mal, das ist da gewachsen und so sah es da aus. Und das haben wir da gemacht und so schmeckt das jetzt.
Ja? So, und das ist ein Kulturgut.
Ja,
das ist
auf jeden Fall.
Da kommen wir ja wieder in diesen ganzen Kreis rein, warum Wein beeindruckt, warum Wein begeistern kann, warum man auch bekloppt sein kann, Ideen umzusetzen, weil letztendlich der Wein einfach viel mehr transportiert, als einfach nur getränkt zu sein.
Definitiv,
Wein ist ja auch immer irgendwie so ein Stück Geschichte oder Erinnerung oder sowas. Also das hast du ja auch gesagt, dass dir das ganz wichtig ist. Weil ich habe ihn ja gefragt, was er denn dann so für Weine trinkt. Von anderen hat er gesagt, gar nicht so viel. Da habe ich gedacht, das ist jetzt komisch. Und dann hast du irgendwie gesagt, Sven, musst du eine Geschichte dazu haben, gell?
Ich trinke am liebsten die Weine von Leuten, die ich mag.
Ja.
Ja, das ist einfach so, weil es ist nicht nur ein Getränk, ja, sondern ich mag die Geschichte dahinter. Was sind das da für Leute? Wie sieht's da aus? Wie arbeiten die? Was haben die eine Vorstellung? Das interessiert mich extrem bei so einem Wein, ja. Und dann kann ich das auch irgendwie in so eine Relation zu setzen. Was will der denn damit zeigen oder ausdrücken? Wenn ich irgendjemand nicht mag, da kann der Wein noch so gut sein, dann habe ich persönlich keine Lust, den zu trinken. Das tut mir dann leid, ja. Aber das ist.
Ja, das ist die Emotion. Das ist die Emotion. Ich bin nicht ganz so krass, aber in meiner Familie, also meine Mutter ist genauso wie der Qualität. Die trinkt auch nur die Weine von Leuten, die sie mag.
Okay.
Das heißt nicht, dass ich die nicht probiere. Okay. Ja, das ist nicht die Sache. Aber was ich wirklich dann privat trinken will, zum Beispiel gestern Abend waren Freunde da haben wir da gekocht, dann habe ich gesagt, euer Morgen sehe ich den Philipp, wunderbar, dann trinken wir mal
was von dir. Glück gehabt.
Und wenn er deinen Wein trinkt, Philipp, dann klingelt auch manchmal abends das Telefon, habe ich gehört.
Der Cornelius ist jemand, der Neugierde hat und gern auch mal über die Dinge redet. Mhm. Aber man muss erst mal ihn so weit bringen, dass er überhaupt mit einem redet. Und das ist also, wir kennen uns, wie lange kennen wir uns, Cornelius? Also ich sag mal jetzt...
Ich weiß es nicht. Also ich meine, mir läuft sich... In so einem Winzerleben oft über den Weg, aber ich wusste schon immer, Wittmann war ja schon immer ein Name, ja, und ich habe deinen Vater früher gekannt wie dich, ja.
Also der Austausch, den wir beide miteinander haben, der hat sich entwickelt über unsere gemeinsamen Reisen, die wir ja. Im Weinverkauf hatten, also Australien als Thema. Diese Australien-Reisen sind einfach legendär und ja. Wenn du dich dann näher kennenlernst und wenn du dann auch merkst, okay, Da sind einfach Dinge, wo man merkt, man tickt ähnlich und man hat irgendwie ein Thema miteinander und dann wird es irgendwann auch leichter. Für mich ist es so, dass ich den Austausch mit ihm total schätze, weil er so geradlinig und die Dinge anspricht, auch schlaue Fragen stellt. Manchmal lernt man beim Cornelius auch schon was, wenn er durch seine Fragen, die er stellt.
Oh, stell mal eine Frage.
Also manchmal ist es so, also beim Philipp ist mir schon ein paar Mal vorgekommen, da trinke ich einen Wein, dann ziehe ich dann auf, gell, und will den trinken und versuche das auch, ja. Und dann ist aber da in dem Wein irgendetwas, da werde ich nicht schlau draus, ja. Mhm. Und dann kann ich da nicht schlafen gehen, dann muss ich wissen, was da los ist, ja. Ich weiß nicht, ob es bei dir ähnlich ist, ja, als Winzer ist ja schon so, klar, wir können auch einen Wein einfach so genießen, aber ich zerpflück den manchmal schon so im Kopf, ja, so... Ich zerlege den so ein bisschen in seine Einzelteile und manchmal stößt man halt auf eine Frage, da kommt man halt nicht weiter. Ja? Ja. Und dann bin ich da so drin und dann muss ich dann halt auch mal anrufen und mal fragen, hör mal her, was ist denn da passiert?
Es geht halt dann wirklich vom Boden,
ja.
Weinberg, wie wächst es, wie auch
immer,
bis hin zum letzten Detail bei der Abfüllung.
Okay.
Und alles kann in dem Moment seine Frage sein, weil er halt wirklich das komplett umspannt,
ja.
und detailverliebt ist. Okay. Sensationell. Also deshalb ist das halt auch so gut. Ne?
Das ist schon gut, ja. Du hast gesagt, das fällt mir jetzt gerade ein, wenn ich nochmal diesen Wein hier im Glas habe. Du hast gesagt, jeder deiner Weine hat so einen Charakter.
Mhm.
Und das eine wäre so der galante Charmeur, das andere ist so der Stinkige. Was ist das jetzt hier?
Der Höllenpfad.
Mhm.
Der Höllenpfad, da bin ich selber noch nicht so ganz schlau draus geworden, weil, wie gesagt, den machen wir seit 10 Jahren.
Mhm.
Und ich finde, diese Art und Weise, wo wir den jetzt so hingetrimmt haben, die steht dem sehr, sehr gut. Ja? Dieses würzige, elegante, aber doch nicht zu kräftige, sondern eher so ein bisschen so ein leiserer Typ. Ja?
Dein Vater hat mal gesagt, jede Lage hat ihre Talente.
Ja, ja,
das
definitiv.
Ist so. Und ich finde, dass man das bei den Dönhoffschen Weinen auch immer spürt, dass man versucht, die Lage sein zu lassen, aber dennoch Impulsgeber sein möchte für das, was man der Lage am meisten zutraut.
Okay.
Also das heißt schon,
ja.
Letztendlich dem Höllenpfad die Richtung zu geben, wo man ihn sieht, was er am besten kann. Das ist so ein bisschen wie wenn du Kinder erziehst. Da merkst du dann schon, der Winzer hat natürlich eigentlich auch einen brutalen Einfluss auf die Weine. So ist es nicht.
Ja.
Und das ist bei aller Liebe zur Herkunft, ist es natürlich halt auch mega spannend, dann genau diese Themen dann mehr oder weniger zu betonen, in welche Richtung es gehen soll.
Aber das ist genauso wie bei Kindern, gell? Zum Beispiel, wenn die kleinen Fußballspieler werden wollen, da machst du keine Tennisspieler draus, ja? Und das ist bei den Weinen genauso. Es gibt halt Lagen, da funktionieren trockene Weine, aber zum Beispiel süß geht da überhaupt nicht, ja?
Mhm.
Und Höllenpfad ist zum Beispiel so ein Ding, da geht trocken. Das Trocken geht bombastisch, ja. Mhm. Süß
Keine Chance.
Keine Chance, ja. Okay. Macht keinen Spaß. Da kann mal ein Jahr, da kann mal ein Jahr dazwischen sein, was irgendwie, wo auch mal ein Süßwein funktioniert, ja. Aber ja, im Großen und Ganzen ist das Talent von dem Höllenpfad auf jeden Fall trockene Weine.
Mhm. So, auch wenn ihr jetzt eine andere Herkunft habt, aber letztlich in der Stilistik habe ich so das Gefühl, wenn ich das sagen darf, als keiner, der Ahnung hat, ihr wollt schon in eine ähnliche Richtung, oder? Ihr wollt elegante Weine, ihr wollt jetzt keine, die so nach vorne brechen, da seid ihr euch doch relativ ähnlich, oder bin ich da falsch?
Ja, natürlich hat jeder schon so ein bisschen seinen eigenen Geschmack, aber die Richtung, würde ich schon sagen, die stimmt auf jeden Fall. Ich spreche jetzt mal im Wir, ja, also wir gucken schon auf
gewisse... Ich meld mich, wenn es nicht so ist.
Wir gucken schon auf gewisse Themen, die in jedem Wein vorhanden sein sollte, ja, dass eine gewisse Spannung da ist, dass eine gewisse Eleganz und eine Finesse da sein sollte. Und besonders große Weine, das sind für mich nicht die lautesten Weine, wo man im Glas riecht und schon erschlagen wird von Aromen, ja, sondern für mich sind das eher Weine, die einen gewissen Körper, eine gewisse Kraft transportieren, aber gleichzeitig ganz tänzerisch, spielerisch, leicht sind. Ich denke, das ist auch vor allem in der heutigen Zeit diese große Herausforderung, die wir haben. Da kommen wir auch, du hast vorhin gesagt, Klimawandel oder klimatische Veränderung, auf so ein Thema zu sprechen, dass wir in der heutigen Zeit mit diesen auch extremen Sommern, die wir haben, diese Wetterextreme, dass wir das schaffen oder das schaffen wollen, im Endeffekt diese Art von Wein zu produzieren.
Ist das jetzt an der Nahe fast ein bisschen einfacher als in Rheinhessen, weil man in der Nahe das so abtrotzen muss und in Rheinhessen das so ein bisschen...
Glaube ich nicht. Nee? Ich glaube, jede Region hat seine eigenen Herausforderungen. Das kann man schlecht über einen Kamm scheren. Bei dem ist einfacher und bei dem ist schwieriger. Weil, nee, das ist doch so. Man ist auch so abhängig, gell. Der eine hat mal Glück, da zieht ein Gewitter vorbei und es regnet. Und der andere hat Pech, da zieht es zwar auch vorbei, aber es hat gehagelt zum Beispiel, sage ich jetzt mal. Ja.
Das ist das Thema Demut, was dann auch immer in unserer Arbeit eine Rolle spielt. Ja. So diese beliebte Frage, was so den Winzern am schwierigsten fällt, dann kommt halt aufs Wetter, ne? Weil das halt nicht beeinflussbar ist und da steckt man halt drin. Und auf der anderen Seite ist es halt so, dass das ein Faktor ist, der Wein auch besonders macht. Weil du einfach
die. Ist halt nicht reproduzierbar.
So, ja. Und das ist halt, du kannst jetzt auch nicht planen, im nächsten Monat machen wir 30 Hektoliter Bier oder wie auch immer. Oder das ist ein Spiel. Und dann kommt so ein Jahr, das voll in Kontur schlägt und du hast plötzlich nur 25% von dem, was du normalerweise hast. Mhm. Cornelius hat es im gleichen Jahr, wie ich erlebt, aus unterschiedlichen Gründen. Du hattest 17 den Frost im Frühjahr. Die Saison geht erst los. Ja? Du hast den Rebschnitt hinter dir, bist frohen Mutes in ein gutes Jahr. Und dann kommen solche Strahlungsnächte, es werden -3, -4 Grad.
20. April,
Und du weißt genau, die Triebe sind, das ist alles kurz davor, dass es raus will, es wird grün. Und dann haut's dir da voll rein, in deine besten Lagen vor allem noch, wo normalerweise sagst, naja, die besten Lagen sind normal nicht betroffen, aber vielleicht kannst du das mal erklären, wieso das überhaupt passiert ist, dass tatsächlich auch die Hermannshöhle, die ja eine warme Lage ist, trotzdem...
Ja, also in 2017 war es halt tatsächlich so, 20. April, ich habe es gerade schon gesagt, also die waren ausgetrieben, die Triebe waren schon handlang. Und da hatten wir halt diese eine Nacht, ja, ich glaube, es war sogar vor der Mainzer Weinbörse, ein Tag davor. Und wenn es dann halt kalt wird und da hast du das Schlamassel, gell? Und das war halt jetzt nicht kalt, weil irgendwie in so einem Frostloch die kalte Luft steht, sondern es war wirklich so eine Strahlungsnacht, also keine Wolken am Himmel und die ganze Wärme im Endeffekt geht nach oben weg ja. Und da kann man auch nichts machen. Ja? Mhm. Du stehst da und du weißt vom Wetterbericht am Abend vorher schon, ja, morgen früh wird's eng, gell? Mhm. Und dann steht man morgens auf und dann sieht man schon das Erste, was man dann macht, man guckt raus auf die Wiese, gell? Ist die Wiese weiß, ja, und dann weißt du schon, okay, Mist. Herzlichen Glückwunsch.
Und umso fieser ist es dann, wenn du realisierst, es ist passiert. Mhm. Also das ist halt in dem Moment, wo du weißt, jetzt ist es passiert, das ist tatsächlich, das sieht nicht gut aus.
So ein Albtraum.
Am Anfang hast du noch ein bisschen Hoffnung.
Ja, klar, also Hoffnung hast du immer.
Kommen noch Zweitaugen, die treiben wie auch immer, vielleicht gleicht sich ein bisschen aus. Aber das ist dann schon, also ich habe das Thema Frühjahrsfrost bei uns in Westhofen auch schon erlebt. Oh, ja, also
das Größte. Du bist
hilflos, ne?
Du bist hilflos, aber das größte Problem irgendwie besteht darin, dass du diese ganze Saison vor dir hast und du musst die ganze Arbeit im Vineyard machen, aber du weißt, du wirst hinterher vielleicht maximal die Hälfte von deinem Ertrag rausholen.
Und jetzt trinken wir den.
Jetzt trinken wir Hermannshöhle.
Hermannshöhle 17, das ist ganz großer Wein. Und der ist, deshalb finde ich es doppelt schön, dass du mitgebracht hast, Cornelis. Das ist brutal rar.
Aber das ist jetzt, da ist doch noch Wein rausgekommen, ein ganz bisschen.
Ja, und sogar Wasser.
Ja, nee, klar, also die Erträge waren über den Gesamtbetrieb, waren wir so knapp 60% betroffen. Mhm. Ja.
Wow, Wahnsinn.
Da waren in manchen Lagen war 80-90% kaputt, in anderen Lagen war ein bisschen weniger kaputt. Aber die Motivation, da auch hochzuhalten, über im Sommer da in den Lagen zu arbeiten und zu wissen schon, ich werde da nichts ernten, aber ich muss meine Arbeit trotzdem machen, um ja auch fürs nächste Jahr gewappnet zu sein. Man kann ja nicht einfach alles stehen und liegen lassen. Mhm. Ja. War schon eine große Herausforderung. Ja.
So, Hermannshöhle habe ich auch gesehen, gell? Da war dieser Porphyrboden, oder?
Nee, da haben wir diesen
Eisenboden.
Nee, den Schiefer haben wir da.
Aber da sieht man, da, wie ich da jetzt schon durcheinander komme.
Ja?
Wirklich nebeneinander liegen diese Weinberge und jeder Weinberg hat einen anderen Boden. Das ist doch verrückt.
Schieferboden haben wir da hauptsächlich. Mhm. Und die Hermannshöhle ist schon, das ist so unser, ja, das ist so der Benchmark-Weinberg. Der ist ein bisschen wie so ein Kegel geformt, ja, und die Sonne wandert rum. Das ist ein schöner Steilhang, Schieferboden, alte Reben, 49 gepflanzt. Also da passt einfach alles.
Einer
da.
Der Blutchips des deutschen Weins. Das ist so, also wenn du eine Hermannshöhle von Dönhoff irgendwo auf der Karte siehst, im Idealfall schnell zugreifen, bevor es nicht mehr da ist. Das ist einfach großartig.
Aber da war ich vorhin gar nicht so falsch. Also schon weltbekannte Lagen, gell?
Die Hermannshöhle, ich glaube, das darf man auch sagen, die ist wegen Dönhoff weltbekannt. Das ist schon richtig, ne? Das ist also,
ja, nicht nur wegen uns, klar, ja, aber ich meine, das ist schon, ja, wir haben einen Anteil dran.
Das ist
ein
geiler Wein.
Ja.
Meine Güte.
Dankeschön, ja.
Du kannst Riesling anders trinken, aber nie besser. Das ist einfach, das ist so. Also ich krieg da, ohne Quatsch, ich krieg da wirklich Gänsehaut.
Schon wieder Gänsehaut.
Ja, ich krieg da Gänsehaut. Das ist berührt mich. Das ist einfach gut. Das ist, das sind Weine, wo ich, die ich wirklich lieb. Und ich habe vor 2 Wochen hatte ich das Glück gehabt. Ich habe so ein bisschen Wein getauscht und konnte ein bisschen Hermannshöhle 15 und 16 ergattern.
Sehr gut.
Das ist ganz schwer. Ohne Quatsch. Versuch das mal zu kaufen. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich da was tauschen konnte. Und dann habe ich gerne bereitwillig Moorstein dafür hergegeben, weil wenn man das in den Keller kriegt.
Ah, das ist ein toller Wein, ne?
Ja.
Da sprichst du gerade was sehr Schönes an, weil ich habe dann gedacht, boah, jetzt bin ich mal im Weingut Dönhoff. Da muss ich auch gleich was einkaufen, weil der Philipp hat gesagt, man muss ja jetzt Wein einlagern in den Keller. Man muss selber für Lagentiefe oder Jahrgangstiefe.
Dann gab's
nichts, ne? Gab's nichts. Alles ausverkauft. Da gab's, wenn ich das so despektierlich sagen darf, sowas wie Rudis Resterampe. War so ein Ding, da standen noch so 40 Flaschen, sonst war der ausverkauft. 2019 weg.
Weg, ja.
Ja, so. Das ist ja bei dir auch, ich habe da natürlich bei dir auf die Homepage geguckt, da ist ja auch total, also alle großen Lagen ausverkauft. Super. So, und jetzt ich. Also das ist ja,
das ist
frustrierend jetzt.
Ja, frustrierend würde ich es jetzt nicht nennen. Aber das ist ja das, was wir gesagt haben. Gell? Das, was wir machen, das ist nicht reproduzierbar. Mhm. Wir können das einmal im Jahr machen. Das ist nicht wie ein Koch, der kann morgen nochmal kochen, dann kannst du nochmal essen gehen, alles wunderbar. Wir haben eine Chance im Jahr und diese Menge, die wir produzieren, die gibt es halt in diesem Jahr nur ein einziges Mal. Nächstes Jahr, das wird ein anderer Wein. Ja? Wenn halt Weinliebhaber den dann haben wollen und dann...
Ich habe gestern hat ein Freund von mir, der Weinliebhaber ist, ein gemeinsamer Freund von uns aus Wiesbaden, der hat mir ein Bild geschickt, da war von Daniel Wagner, eine kleine Vertikale angeboten, Herkret 2017 bis 2019, 3 Flaschen für so und so viel Euro, weiß nicht mehr genau. Und dann schickt er mir das und fragt, meinst du, man könnte da im Weingut auch noch je 6 bekommen? Dann habe ich das natürlich an Daniel weitergeleitet und mit der Frage entsprechend. Und ja, das Ergebnis war halt, ist nicht. Und deshalb ist es so, dass auch eben dieses Angebot für diese 3-Jahres-Vertikale ein besonderes Angebot ist. Weil wenn du nicht direkt am Anfang das Glück hast, den Wein zu bekommen, ist er halt weg. Das sind halt einfach Unikate. Und das ist halt so ein bisschen das Spannende, manchmal auch das Schwierige an den großartigen Weinen, dass du es nicht immer kriegst. Und es gibt für mich auch, es gibt einige Weine, das muss jetzt nicht unbedingt Deutschland und Riesling sein, die ich gerne in meinem Keller hätte und merke, wie schwer sie zu bekommen sind. Und dann googelst du das und denkst, naja, hey, wenn du googelst, kriegst du doch alles. Also mit googeln kriegt man doch heute die Welt in den Griff. Ja, das ist halt beim Wein nicht so. Ja. Das ist also, kannst, wenn du kleine Appellationen, egal ob das an der Loire, im Jura, im Burgund der Fall ist, Immer dann, wenn der Weinbau auch kleine Strukturen hat und die Mengen, die produziert werden, klein sind, dann wird es doppelt schwer. Also ich sag mal, Bordeaux, das ist eine Frage des Preises.
Okay.
Wenn du einen großen Bordeaux kaufen möchtest, egal welchen Jahrgang, du kannst, ich behaupte, zurück bis zumindest in die 60er Jahre das irgendwo finden, im Notfall auf einer Besteigung, wie auch immer. Es kostet viel Geld, wenn du das Besondere haben möchtest, aber das gibt es dann doch irgendwo noch, weil eben die Produktionsmengen in der Regel irgendwo für den ersten Wein des Hauses dann doch irgendwo zwischen 50 und 200.000 Flaschen mindestens waren, sodass also auch irgendwo eine gewisse Verteilung stattgefunden hat. Aber von einem Wein, von dem nur 2.500 Flaschen oder 3.000 Flaschen erzeugt wurden und die wandern zu so ein paar Weinliebhabern, dann ist es erledigt. Da kommst du halt nur noch mit Glück dran.
Okay, aber das heißt dann, wenn man jetzt mal an die Hörer gedacht, also wir haben gesagt, Leute, wenn ihr Wein gerne mögt, dann wäre es gut, ihr würdet euch was einlagern in den Keller. Wie gehe ich dann, jetzt fange ich mal mit deutschen Weinen an. Also was gehört denn in so einen guten Keller rein und wie mache ich denn das? Bestelle ich dann jetzt immer schon vor und sage, okay, also ich weiß hier ganz genau, die Hermannshöhle, das ist eigentlich immer geil, bestelle ich immer schon mal vor.
Am Ende geht es ja immer erst darum, für sich festzulegen, was man denn mag. Jetzt ist ja unsere Welt nicht unbedingt jedem seine Welt. Also wir reden über ein Spezialthema. Große trockene Rieslinge oder auch große fruchtsüße Rieslinge sind so ein sehr eigenständiges Thema.
Aber die kannst du halt auch lange lagern.
Ja, und wenn man feststellt, so wie du auch, dass du solche Weine magst, dann ist es natürlich schon so, dass es verschiedene Strategien gibt, wie man sich das eben aufbaut. Zum einen kannst du natürlich direkt in den Weingütern das versuchen und individuell eben in der Regel vorbestellen, teilweise Subskriptionen entsprechend.
Vorbestellen.
Es gibt auch sehr, sehr gute Weinhändler, die eben ein ganzes Portfolio zusammenstellen. Ich privat kaufe auch sehr gern im Fachhandel ein, wo ich einfach weiß, ich kann einfach auch so ein bisschen mischen, in Anführungszeichen, um einfach halt verschiedene Themen, die mir wichtig sind, auch auf einen Schlag zu bekommen und habe nicht so viel Arbeit dabei. Und natürlich gibt es diesen Weinhandel, der genau das kann.
Okay.
Schwierigkeit dabei ist, du musst halt ein bisschen warten, bis es dann irgendwann dann auch mal
Das ist ja nicht so, dass es die Weine nicht zu kaufen gibt, das wäre ja Quatsch, gell? Aber man muss halt schon sagen, gell, wir leben vom Weinverkauf.
Klar.
Logischerweise. Und ich würde jedem gern so viel Flaschen verkaufen, wie er gerne hätte. Aber die Natur gibt mir halt nur ein gewisses Maß vor und wenn das erschöpft ist, ist es erschöpft. Und das tut mir auch manchmal leid. Also ich habe manchmal Situationen, wo auch gute Freunde kommen, wo ich dann sage, es tut mir leid, ich habe nichts mehr. Ich kam auch in Situationen, dass teilweise wir dann aus unserem Privatbestand, wo man ja immer, klar, von jedem Jahrgang ein bisschen was zurücklegt oder auch für die Kinder oder Kindeskinder oder weiß der Teufel, und dass wir daran geräubert haben, dass wir in manchen Situationen so weit gegangen sind, dass wir gemerkt haben, wir haben selber gar nichts mehr. Wir fangen mal an, die eigenen Weine zurückzukaufen.
Verrückt.
Das ist auch schon passiert.
Bei den Kindern ist ja so ein Thema, ne? Du hast ja irgendwie so die Idee, für deine Kinder hebst du die Geburtsjahrgänge auf oder kaufst sogar Geburtsjahrgänge. Das habe ich auch gemacht bei beiden. Bin ja jetzt mittlerweile der Meinung, wenn die dann mal so 12 sind und noch nicht wirklich Interesse haben, dann kann man es auch trinken.
Freust dich schon die ganze Zeit drauf, wahrscheinlich.
Annemarie wird 12 im Sommer. Gerade für die Kids finde ich das zum Beispiel halt sensationell. Da gibt es so ein paar Themen. Bordeaux, Rot auf jeden Fall, gar keine Frage. Das
machst du, ja? Für die Kinder?
Ja, die Kinder sind 9 und 13 geboren. Ich habe in beiden Jahren entsprechend vorgesorgt. Und ich schlawenzel auch immer um die Flaschen drumherum und denke, das könnten wir jetzt auch schon mal probieren, wie auch immer. Aber beim Riesling eben halt auch. Ja? Also Riesling ist die logisch mir am nächsten liegend, aber die Domäne wahrscheinlich sagt so, boah, das ist natürlich auch ein Thema. Und in Burgund muss ich gestehen, das ist ja auch eine große Liebe für mich. Aber da ist es halt so, dass die Flaschenzahlen, die du beisammen kriegst, nicht so beeindruckend sind, dann musst du dann noch mehr aufpassen, dass du eigentlich
auch das selber nicht räuberst.
Gut, das ist jetzt für mich, also für einen Anfänger ist jetzt Burgund und so noch ein bisschen schwierig. Jetzt würde ich mich mal in Deutschland orientieren.
Absolut.
Aber das heißt dann 2020er Jahre, also entweder zum Weinhändler gehen oder 2020er Jahrgang bei euch jetzt vorreservieren. Stille. Guck mal, ja, der auch nee. Nicht. Ist schon alles verkauft.
Nein, natürlich. Okay. Ach, Quatsch. Nee. Nein, klar,
aber logisch. Aber so kam es einem vor. Da steht so was, so ein Wolfsding irgendwie.
Nein, dann, das ist...
Die 20er, nein, natürlich,
ich klar. Ich bin ja froh, ich habe ja noch was bekommen. Ja,
die, also. Sind, die sind ja noch nicht mal abgefüllt. Also ganz klar, da vorbeikommen, kaufen, logisch.
Ja, dann, okay.
Wir machen sie ja zum Verkaufen und dass sie getrunken werden. Das ist ja nicht weit weg, das ist ein Katzensprung. Gell? Wie lange fahrt ihr von hier zu uns? Halbe ja, Stunde, drei Viertel?
Ja, halbe ja. Stunde.
Ich bin ja auch ein Fan von Regionalität in dem Sinne, dass die Leute, die in der Region wohnen, eher die Chance haben sollten, an was dran zu kommen, mhm. wie die Leute, die von weit weg kommen.
Ach ja,
und, da
das
gibt's,
merke ich immer. Da gibt's, ja.
da gibt's, nein, also zum Beispiel...
Sagst du mal, komm, hier, zum Beispiel, drei Orte weiter wohne ich.
Gibt es schöne Anekdoten von einem der kleinen, teuren, bekannten Burgunderhäusern, der Kosterie, mhm. dass der Postbote zu 20% des Preises wie andere dort eben die Weine einkaufen kann.
Ja.
Ob das stimmt oder nicht, sei dahingestellt. Aber vom grundsätzlichen,
ja, die Idee ist
vom grundsätzlichen Gedanken finde ich es schön.
Mhm.
Also wenn jemand aus meinem Heimatort Westhofen meine Weine mag, dann werde ich es mit Sicherheit eher möglich machen, weil das für mich emotional was anderes ist,
mhm.
Wie wenn es von sonst wo ist. Jetzt kann man sagen, das ist auch nicht korrekt, aber das ist ah, die ja. Emotion. Das ist so ein bisschen halt auch.
Du bist ja auch ein Mensch,
Hause,
und nicht, ja? bist also. Ja keine Industrie. Ja, genau. Ja.
Mhm. Ich muss aber aufpassen, dass die Westhofener nach der Ausstrahlung in den Laden einreden.
Ich habe auch gerade so ein bisschen überlegt, ob ich vielleicht nach Westhofen ziehe.
Ja, siehst du.
Cornelis, du bist 2007, hast du die Verantwortung übernommen, gell?
Ja.
Für Weinberge und Weinkeller.
Ja, für den Betrieb halt.
Für den
ja.
Betrieb. So, dein Vater war damals aber noch ein bisschen mehr dabei als heute.
Genau.
Und du, ich sag mal so, der Philipp hat ja auch schon gesagt, hat eigentlich erst mal mehr Kontakt mit deinem Vater als mit dir. Also du bist in große Fußstapfen.
Ich habe ein paar Jahre früher angefangen, muss
ja,
man sagen.
Okay. Also, darf man sagen, du bist in große Fußstapfen getreten damals?
Ja, das kann man schon sagen. Also wenn man das von außen betrachtet, dann sieht man das wahrscheinlich auch so, als wenn man jetzt in der Familie aufwächst, gell,
mhm.
dann ist das als allererstes mal der Vater von einem,
ja.
möglicherweise.
Ja, ja, ja.
Und mit dem zankt man sich und mit dem, da hört man auch nicht immer drauf. Auf der anderen Seite weiß man natürlich, was er geleistet hat und wo man irgendwo steht, weiß das auch zu respektieren und zu würdigen, logischerweise. Das Gute bei uns war, dass wir immer noch den ähnlichen Geschmack haben, den ähnlichen Weinstil bevorzugen
mhm.
und wir da, sag ich mal, größeren Problemen elegant aus dem Weg gehen konnten. Aber klar, das war schon eine Herausforderung, ganz klar, ja,
ja.
das zu machen.
War das denn schwierig, dann so deine eigene Stilistik?
Wir haben den gleichen Geschmack, klar, aber ich bin schon ein bisschen anders, logischerweise. Ja.
Ja.
Wir sind nicht geklont, sondern ja. auch wenn du es manchmal denkst. Ja. aber nee, klar, man hat schon seinen eigenen Geschmack, aber es ist ja nicht so, dass dadurch, dass man halt doch so nah beisammen liegt, das sind dann wirklich, das sind so kleine Details.
Mhm.
Außenstehende mögen das manchmal vielleicht auch noch nicht mal merken oder sehen. Oder viele haben es ja gar nicht gemerkt.
Wollte ich gerade sagen, jetzt haben wir ja gar nicht so viele
also
gemerkt.
Ich hab
gar nicht gesagt.
Wir haben das nicht kommuniziert. Da gibt es auch gar keinen Grund, sowas zu kommunizieren, in meinen Augen. Das ist überhaupt niemandem aufgefallen. Ja, groß. Also es gab bis vor kurzem gab es noch Zeiten, da wurde ich bei uns im Hof nach dem Herrn Dönhoff gefragt. Da ich dachte, ja, da oben im Büro, gucken Sie mal, ob er da ist. Ja. Ich will auch als Person überhaupt nicht im Vordergrund stehen, sondern das Endprodukt, was wir hier im Glas haben, das soll im Vordergrund stehen und nicht die Person. Klar sind wir dafür verantwortlich, was wir machen und das wird ja auch nur so, weil wir das machen, logischerweise.
Mhm.
Aber Popstar-Status oder sowas möchte ich nicht unbedingt haben, ja.
Wenn wir sagen, du bist der Superstar im Wein, dann gehst du, gell?
Ja, also jetzt hast du es ja gesagt, gell?
Bleib schön da.
Nein, das sehe ich nicht so. Ich mache einfach meine Arbeit, ganz ehrlich. Ja, ich mache meine Arbeit, ich mache das, was mir Spaß macht, ja, und ich mache das im allerersten Mal für mich selbst, ja, weil das mich erfüllt von meiner Art und Weise und mir das wirklich einfach nur Spaß macht. Mir macht das Spaß, im Winger zu stehen. Und mir macht das Spaß, im Keller zu stehen. Und mir macht das Spaß, den Philipp abends anzurufen und ein kleines Detail zu erfragen. Ja? Das mag ich.
Ja.
Ja? Und deshalb mache ich das als allererstes. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich sehen, klar, wir leben vom Weinverkauf. Und ich habe mittlerweile um die 20 Angestellte. Ich bin für die verantwortlich. Ja?
Mhm.
Die haben auch Kinder, die haben ein Haus gebaut oder gekauft und die wollen auch davon leben.
Mhm.
Und da darf ich natürlich nicht so am Rad drehen und irgendwas machen, was wir hinterher nicht mehr verkaufen können oder veräußern können, sondern ich muss dafür Sorge tragen, dass es allen gut geht bei uns. Ja? Und das ist erstmal das Hauptaugenmerk, was wir machen. Ja, das ist mir auch wichtig, ja. Dass das natürlich Leute mögen, das, was wir machen, und auch einen ähnlichen Geschmack haben, das finde ich super, ja, ganz klar. Aber ich gehe jetzt nicht hin und trimm einen Wein in irgendeine Richtung, wie ich ihn selber nicht haben wollte. Das könnte ich auch gar nicht.
Ja, das finde ich ja voll wichtig, genau, ja.
Muss man den Cornelius nach seinen Auslandsaktivitäten fragen. Ich glaube, Cornelius ist schon viel mehr gereist wie viele andere in dem Alter. Da ist schon wirklich, gerade in Sachen Wein, also da hast du, glaube ich, bist einer derjenigen, die, die mit am meisten auch schon im positiven Sinne mit hochwertigem deutschen Wein erlebt haben. Also gerade jetzt so Amerika,
ja, das
auch
ist,
Asien.
Ich habe halt am Anfang, wie ich bei uns zu Hause eingestiegen bin, ja, ich fand den deutschen Markt schrecklich. Ja, ich fand den so angestaubt. Ja, ich habe halt eine Ausbildung auch in Neuseeland, Australien ein bisschen gemacht und habe mich da ein bisschen umgeschaut. Und ich fand das da, wie das da alles gehandelt wird, einfach locker. Ja, das ist, die sind ohne Vorurteile an so Weine reingegangen. Viele junge Leute und Spaß dabei. Und ich fand das in Deutschland immer so angestaubt. Und da habe ich mich relativ Anfang, wie ich eingestiegen bin bei uns, eigentlich erstmal um die Auslandsmärkte gekümmert. Das war mir wichtig. Und das hat mir auch extrem viel Spaß gemacht, da zu sehen, wie auch mit diesem Thema Wein, wie das, also Lifestyle-Produkt ist vielleicht jetzt das falsche Wort, aber trotzdem so ein gewisser Lifestyle auch gelebt wird.
Ja, ist ja ein Genussprodukt, ist auch Lifestyle.
Ja, aber halt nicht angestaubt. Ja.
Aber vielleicht hast du auch Menschen getroffen, die man sonst gar nicht so leicht vor die Flinte bekommt. Gerade also in Amerika, ich kenne das so ein bisschen aus deinen Erzählungen. Ich muss gestehen, ich habe in Amerika relativ früh aufgegeben. Ich habe mir damals vorgenommen gehabt, ich möchte in Amerika erfolgreich sein, habe gemerkt, dass ich scheinbar das nicht gut mache und habe mich dann zurückgezogen.
Okay.
Ja, die brauchen halt so die Freundlichkeit, die ich manchmal nicht habe, keine Ahnung.
Du.
Und dann war ich beleidigt. Und der Cornelius hat, glaube ich, da viel, viel ganz spannende Menschen auch kennengelernt.
Ja, auf jeden Fall. Das ist, ich meine, in dem Wein-Business generell, ja, lernst du schon verrückte Persönlichkeiten kennen. Ja, das hat mir von Anfang an Spaß gemacht. Gell? Und dann habe ich es halt auch immer so ein bisschen forciert, muss ich ganz ehrlich sagen. So ein bisschen auch herausgefordert, und das sind schon teilweise lustige Geschichten entstanden, die würden jetzt auch hier so ein bisschen den Rahmen sprengen, die behalte ich dann doch lieber für mich.
Schade, gell, jetzt so, ja.
Der Philipp hat angesprochen, das
ist
von mir. Ja. Dann trifft man auch, klar, andere Leute, auch andere Winzer von überall und unterhält sich und kann auch denen vielleicht das ein oder andere Detail rauskitzeln, wie die manche Sachen machen, und übernimmt dann auch so Sachen, wenn man nach Hause kommt, probiert man dann auch teilweise mal Sachen aus, stellt dann relativ schnell fest, da hat es funktioniert, hier nicht, ja, dann lässt man es wieder sein. Ja, aber das ist schon, das macht mir auch Spaß, sowas. Dann.
Dieses Aus-der-Box-Denken, mal so ohne dieses Gefühl, hier in Deutschland ist eine lange Weinbautradition, hier muss ich das so
ganz
und so
wichtig.
Und so machen, sondern ich das darf mal was ganz anders machen. Ist das das?
Also ich habe eine ganz klassische Winzerausbildung gemacht,
ja.
3 Jahre Lehre bei unserem guten Freund Joachim Heger.
Den müssen wir übrigens mal einladen.
Geiler
Typ. Sensationeller Typ.
Komme ich auch dann gerne.
Ja, dann
mal den nimmst du ein, das ist gut.
Kann ich machen. und da habe ich eine ganz traditionelle Winzerausbildung gemacht, und bin danach nochmal ins Ausland geflüchtet und habe da bei einem...
Geflüchtet, du wolltest noch mal ein bisschen Distanz zwischen das Weingut und dich bringen.
Genau, also mein Vater war zu der Zeit noch ein bisschen jünger, ich war ein bisschen jünger, da sind zwei Dickköpfe, die sind aufeinander getroffen und jeder versucht natürlich seine Ideen durchzusetzen und da haben wir beide nicht nachgegeben, Nee, dann habe ich gesagt, okay, das mein Vater konnte zu dem Zeitpunkt auch noch, war noch jung und voll im Betrieb drin. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt, wenn, dann jetzt. Ja, jetzt kann ich nochmal weg. Und dann habe ich in 3/4 Jahr mit einem wirklich sehr, sehr netten Kerl zusammengearbeitet in Australien, im Clare Valley, der Jeffrey Crossett. Das ist wirklich auch eine der Riesling-Persönlichkeiten weltweit, würde ich jetzt sogar sagen. Ganz liebevoller Mensch, liebe Familie, tolle Frau. Und da habe ich einfach gesehen auch...
Und die Frisur habt ihr euch mittlerweile ein bisschen
angepasst. Haben wir uns angepasst, Und da habe ich aber dann...
Dass du die alle kennst, siehst du, das werde ich anschauen bekommen.
Diese Weinszene untereinander ist klein. Das glaubt mir nicht. Das ist ganz, ganz klein.
Ja.
Ja. Und nee, da habe ich halt wirklich gesehen, wie man große Weine auch unter schwersten klimatischen Bedingungen auch teilweise herstellen kann, ohne dieses Traditionsbewusstsein zu haben. Also da wurde auch manche sagen, einfach, das machen wir jetzt halt mal so. Ja? Und das fand ich ganz, ganz faszinierend, weil das einfach eine gewisse Art von Freiraum auch gibt, zu handeln. Man weiß, vielleicht weiß man das auch so schon, ja, da gibt es die Möglichkeit, das so zu machen, aber tut aus gewissen emotionalen Verpflichtungen vielleicht auch, macht man es vielleicht nicht. Mhm. Ja, da habe ich das gelernt und das hat mir wirklich so ein bisschen die Augen aufgemacht und das hat mir riesig Spaß gemacht da. Und seitdem so also ein bisschen auch so offen durch die Welt laufen und auch Sachen adaptieren, auch wenn man damit mal auf die Schnauze fällt. Ja, das ist ja nicht alles, funktioniert ja nicht alles von jetzt auf gleich. Mhm. Aber man muss trotzdem so die Möglichkeit haben oder auch das, den Mut haben, Sachen auszuprobieren, finde ich. Das finde ich ganz, ganz wichtig, ja.
Machst du das auch? Oder bist du da, du kommst ja jetzt auch aus einem Traditionshaus.
Also ich sag mal so, ich habe ein paar Jahre früher angefangen als Cornelius und hatte das Glück, ähnlich wie bei ihm in einem Betrieb groß zu werden, wo der Weg vorgegeben war. Mhm. Der Unterschied zwischen uns zwei ist vielleicht der, dass es bei mir so war, mein Vater war auf dem Weg dahin, wirklich für das Weingut eine große Bedeutung zu erlangen. Und die paar Jahre Abstand und auch die Perfektion seines Vaters haben dazu geführt beim Cornelius, dass er einen Betrieb übernommen hat, der an der absoluten Spitze stand. Mm. Und das ist natürlich nochmal ein Unterschied. Also bei mir war es so, ich habe quasi so während der Fahrt übernommen und wir sind gemeinsam weitergefahren und haben das Weingut weiterentwickelt und ich bin auch nach wie vor im Übrigen, ne? Also der Vater und auch die Mutter spielen immer noch eine wesentliche Rolle. Das war so auf der Strecke mitgenommen. Und beim Cornelius war es einfach so, der Helmut Dönhoff war schon oben am Olymp.
Ja.
Und dann ist es natürlich von der ganzen Art und Weise, wie du weitermachst, da gibt es verschiedene Varianten. Und ich fand die Variante, wie Dönhoffs es gelöst haben als Familie, aber auch mit der, ich sag bewusst, Marke Dönhoff umzugehen, war maximal sensibel. Du sagst ja selbst, manche haben es gar nicht gemerkt.
Ja, weil wir es auch nicht kommuniziert haben. Ja.
Wie auch immer. Und trotzdem geht es dann doch auch um die Persönlichkeiten. Und ich war ein bisschen freier in den Entscheidungen. Mm. Ich hatte dadurch mehr Spielraum.
Klar, weil ihr wart noch auf dem Weg nach oben und ihr wart halt schon. Ich glaube wenn man so viel Erfolg hat, dann hat man auch ein bisschen mehr Angst, ne? Dinge zu verändern.
Du wirst vielleicht halt noch intensiver von außen wahrgenommen. Die Spielwiese wird ja dadurch ein bisschen mehr geraubt, weil du natürlich, egal was du machst, sofort jemand gibt, der sagt, was machen die da? Ja. So ungefähr, ja. Das war so vielleicht so ein bisschen für mich so ein bisschen einfacher, weil ich mehr probieren konnte. Am Ende ist das Interessante, wenn ich gucke, was wir heute machen, wir stellen immer beide fest, dass unsere Betriebsstrukturen gar nicht so unterschiedlich sind.
Nee, überhaupt nicht.
Also wir sind dann doch in der Klassik zu Hause. Wir stehen für die gleiche Idee des großen Herkunftsweins und stehen für unsere Region dementsprechend. Und dass wir jetzt was völlig anderes machen würden oder anfangen würden, ist, glaube ich, bei beiden unrealistisch.
Ja, absolut. Ich meine, man macht immer mal so Experimente und hat mal verrückte Ideen, gell? Das hier Riesling, das ist das, was wir mögen und das ist auch das, was wir können. Gell? Das können wir einfach.
Ja, ich kann. Sensationell.
Also, Spätburgunder haben wir ein paar Stöcke, aber ich kann kein Spätburgunder machen. Es tut mir leid, das können andere viel besser. Ja? Und den lasse ich dann ja auch logischerweise die Bühne. Nichtsdestotrotz reizt mich sowas immer mal wieder. Ja? Man macht immer mal was. Ja? Teilweise machen wir auch mal Weine mit unseren Lehrlingen zusammen oder so, die blicken dann nie das Licht der Öffentlichkeit, die trinken wir dann irgendwie dann selber weg. Aber nichtsdestotrotz, das macht ja auch schon Spaß, oder? Wenn du da so ein bisschen an hier die Schraube mal drehen und da mal drehen.
Ich wollte nicht ohne dieses spielerische Winzer sein.
Ja.
Ich hab ja ganz lang bei meinem Spätburgunder Keller auch immer gesagt, wenn ich jemanden da reingeführt habe, ist mein Hobbyraum. Jetzt nicht, weil das mein Lieblingshobby war und das ist immer noch Fußball, gestehe ich, aber es ist am Ende so, es ist die Spielerei gewesen. Ja? Und natürlich versuchst du irgendwann, dann hast du so Triggerpunkte, wo du sagst, okay, aus einer Spielerei kann auch ernst werden. Manche Spielerei lässt du vielleicht aber auch wieder sein. Also das kann sehr unterschiedlich gestrickt sein.
Aber ihr seid auch viel zu jung, um jetzt immer nur denselben Kram zu machen, oder nicht?
Ja, ich sag mal so, man ist nie zu jung, um was klassisch Bedeutendes weiterzuentwickeln.
Aber weiterentwickeln.
Genau. Also es gibt einen guten Satz, nur durch den Mut zum Wandel bleibt auch Tradition lebendig.
Ja.
Ja, das heißt also, du musst immer Entwicklung
haben. Du musst nicht jedem Trend nachjagen.
Und meine größte Sorge ist es, dass ich irgendwann in 20 Jahren zu unbeweglich bin, noch wahrzunehmen, was irgendwo, wo der Zeitgeist ist und wo, und das, ich wünsche mir das so sehr, das zu schaffen, wenn ich mal älter werde, dass ich dann trotzdem noch die Frische habe, zu verstehen, was zu machen ist. Keine Ahnung, wie es ausgeht, das werden wir sehen. Ja. So würde ich mir es wünschen, dass wir es schaffen, als Familienunternehmen an den Punkt zu kommen, aber who knows, wir werden es sehen.
Jetzt sagt ihr, ihr habt ja durchaus Gemeinsamkeiten, wie ihr den Wein seht, aber euer Hauptaugenmerk liegt ja eigentlich auf der Arbeit im Weinberg, oder? Bei beiden, würde ich sagen.
Also ich meine, du kannst halt nicht hingehen und aus irgendwelchen Trauben jetzt so ein Ding da auf den Tisch stellen, ja, so eine Hermannsöl, das funktioniert halt nicht, ja. Du musst halt schon drauf zuarbeiten und man kann auch nicht so ein Wingert sich komplett selbst überlassen. Das ist ja auch absurd, der Gedanke irgendwo. Jedes Jahr ist ja auch anders. Wir sind der Natur ausgesetzt, wir sind dem Wetter ausgesetzt und wir können ja drauf reagieren. Und wir wissen ja mittlerweile, weil wir einen Erfahrungsschatz haben oder weil wir es gelernt haben oder wie auch immer, was in manchen Situationen zu tun ist, ja, um da im Endeffekt ein besseres Ergebnis hinzubringen. Deshalb ist schon der Weinberg, die Trauben, das ist schon das, wo es drauf ankommt.
Das Wesentliche, alles andere hilft nicht. Ja. Also nur mit guten Trauben kannst du guten Wein machen und
Mit guten Trauben aus guten Lagen. So
muss einverstanden. Voll d'accord. Das ist nämlich tatsächlich so, weil das ist ein Stück weit, für manche Winzer ist es vielleicht auch deprimierend, die in Betrieben lernen.
Wie euren?
Und plötzlich zu Hause feststellen,
wir haben die Lagen gar nicht.
Da ist ein Limit. Da ist ein Limit, was ich nicht ersetzen kann. Und das ist Wahnsinn, dass das in Deutschland noch so ein Wissen von einer kleinen Gruppe ist, weil eigentlich ist es so, dass es so offensichtlich ist. Und du wirst halt in der durchschnittlichen Lage keinen großen Wein machen können. Da kannst du dich auf den Kopf stellen, mit den Füßen wackeln. Du kannst vielleicht einen Freak-Wein machen oder wie auch immer, aber groß im Sinne dessen, dass Herkunft strahlt, das wird nicht gelingen.
Da muss halt alles stimmen, ne? Also es muss der Boden stimmen, es muss die Lage stimmen, es muss das Mikroklima stimmen.
Ja, und die Person muss auch zu der Lage passen oder der Betrieb in dem Sinne. Ja. Das ist so. Das ist
der Human Factor, über den ihr immer sprecht, ne?
Ja, der spielt auf jeden Fall eine Rolle, ja. Aber die Grundvoraussetzung bringt der Weinberg. Er freut sich über seinen eigenen Wein.
Ist sein Wein so gut?
Ja,
ist
das freut er sich.
Er hat seinen Wein probiert und freut sich, das finde ich super. Ja. Aber wenn wir jetzt sagen, okay, der Hauptaugenmerk muss natürlich im Weinberg liegen. So, und jetzt kommen wir vielleicht weil wir verstehen uns ja alle so gut, wo es vielleicht jetzt ein bisschen kribbeliger wird am Tisch, weil du bist ja überzeugter Biodynamiker. So, und er sagt, ich mache das so, wie es für einen Weinberg passt.
Ja, ich glaube nicht, dass wir da uns deshalb irgendwie in eine Problemzone geraten. Weil,
Ich dachte, jetzt kommen wir mal so in so hammerscharfe Diskussionen.
Aus meiner Sicht, Punkt 1, was ganz wichtig ist, Cornelius ist jemand, der ein extremes Interesse daran hat, das so nachhaltig wie möglich den Weinbau zu betreiben. Und Weinberg, Klima, all das, was dazugehört, so ernst zu nehmen, wie es irgendwie nur geht. Und jetzt ist es so, dass du das Thema Zertifizierungen, Bio, Biodünn oder auch Nachhaltigkeitszertifizierung, im Übrigen, er hat eine Nachhaltigkeitszertifizierung, die auch hochspannend ist, über die wir uns öfter unterhalten. Gibt es auch mal so einen Punkt, wo man mal so ein bisschen sich aneinander reibt. Aber es ist so, dass er das Thema mindestens genauso aufmerksam verfolgt wie ich. Nur die Gegebenheiten sind unterschiedlich. Und ich meine, ich kenne es ja auch von meiner Frau Eva. In den Steillagen ist halt eine Biozertifizierung vielleicht sogar nicht unbedingt immer sinnvoll. Das muss man sehen, nachdem
was machbar ist. Ich würde es anders sagen, Philipp. Und zwar, ich mag das nicht, mich in so eine Box stecken zu lassen. Ich mag das nicht, so einen Kasten immer über mich drüber stülpen zu lassen. Dieses Gedankengut ist mir einfach fremd. Das finde ich einfach zu einfach auch gedacht, ja, wenn du dann sagst, oh, der da ist der Bio und der macht Bio dünn und das ist vielleicht besser und das ist schlechter, das ist viel zu einfach gedacht. Und wenn man mit der Natur arbeitet, dann weiß man das auch, dann sieht man das auch, dass manche Lagen andere Gegebenheiten haben und andere Voraussetzungen mitbringen, um irgendwas herzustellen oder
wenn alle was so ticken würden wie du,
ja, okay,
da bräuchte ich auch nicht in die Box. Aber da es so ist, dass viele von etwas erzählen, was sie nicht wirklich faktisch tun.
Das ist ein großes Problem, ja.
Ist die Box halt am Ende dann doch sinnvoll? Also ich habe eigentlich das Thema Kontrolle und Zertifizierung, das habe ich hier stehen. Mhm. Ich will frei sein. Ich mag das nicht. Der Staat tut mich in allen Ecken und Enden kontrollieren bis zum Gehtner mehr. Jetzt sind wir beide Mitglied im Verein der Prädikatsweingüter, auch da.
Nach den Wein weggegossen, nein, hast du das auch gesehen?
Ich will aber
Wein weggegossen.
Ja, aber weil mich der so reizt.
auch da machen wir uns jetzt vor, auch der VDP hat seine Regeln und auch an die musst du dich halten. Dann hast du Regeln von deinem Bioverband, an die du dich halten musst. Dann hast du, weißt du, Geier.
Also, deine eigenen Regeln.
Auch diese Kontrollwut, die da teilweise existiert. Also manchmal geht mir es auch so, dass ich sagen würde, okay, außer der TG Westhofen brauche ich sonst keinen Verein, bei dem ich Mitglied bin, weil da kann ich Fußball spielen und da sagt mir keiner, weil da kriege ich vielleicht gesagt, ob ich jetzt auf der rechten Außenbahn unterwegs bin oder im Abwehrzentrum stehe, aber mehr halt auch nicht.
Okay.
Deshalb bin ich beim Cornelis, wenn man diese Sicht an sich hat, ich sag nur, es ist halt ein Problem, dass wenn dir ein Thema wirklich wichtig ist, damit du ernst genommen wirst und dir die Leute es auch glauben, musst du dich dann irgendwann entscheiden, da irgendwie halt auch reinzugehen. Mhm. Und dann gibt's aber dennoch Standortunterschiede, die zu unterschiedlichen Schlüssen führen. Mhm. Das ist, so würde ich es beschreiben.
Ja, gut.
Hast du denn aber...
D'accord.
Die sind sich schon wieder einig. Zum Wohl. Hast du denn aber auch als Bio-Dünn-Betrieb dann die Möglichkeit zu entscheiden, für die Lage ist jetzt das besser und für die Lage ist jetzt das besser, oder musst du dich da sklavisch dran halten? Weil vom Prinzip diese Idee, ich gebe jetzt jeder Lage das, was sie braucht, ist ja eigentlich...
Ich antworte die mal für den Philipp, ja. Also ja. Ich würde mal sagen, dass du als biodynamische...
Ich steche in ein Wespennest.
Nein, überhaupt nicht. überhaupt nicht. Als biodynamischer Betrieb sind einem ja nicht die Hände gebunden, sondern kann ja genauso individuell auf seine Weinberge eingehen, wie wir das machen. Beim Philipp ist es, sage ich jetzt auch nochmal, ein besonderer Faktor, weil auch dein Vater ist, glaube ich, der mit dem grünsten Daumen, den ich jemals in meinem Leben kennengelernt habe. Ja.
Allein die Gärten, wenn man beim Philipp
reinkommt. Ja, und wenn die Gärten schon so aussehen, dann kann man sich ja vorstellen, wie die Weinberge aussehen. Mhm. Und also dass da jetzt irgendwelche Restriktionen in dem Sinne da sind, mit denen der Philipp nicht klarkommt, ist definitiv, würde ich jetzt sagen, nicht der Fall. Ja. Was der Philipp gesagt hat, ich mag das Stückchen Freiheit. Ich mag für mich selber entscheiden zu können, das möchte ich. Und ich will mir nicht sagen lassen von irgendjemand, das darfst du jetzt gerade nicht. Selbst wenn ich das überhaupt nicht mache oder sonst irgendwas, aber allein dieses Stückchen Freiheit, das will ich in meinem Leben irgendwie doch genießen, ja, um da frei zu sein. Das, was wir hier machen, ist ja Generationenweinbau. Mhm. Ja. Das, was ich dir da gezeigt hatte, das, was wir jetzt da neu anlegen, in 20 Jahren werden wir sehen, ob das sinnvoll war oder nicht. Ja. In 20 Jahren bin ich 60. Das heißt, ich habe davon gar nicht mehr so viel. Ja. Und wenn wir nicht auf unsere Böden, auf unsere Weinberge achten in dem Sinne, ja, dann ist das ja alles hinfällig. Ja. Wir wollen ja, dass auch unsere Nachfahren oder Nachkommen oder sonst irgendjemand da später noch was davon hat. Ja. Das haben ja unsere Vorfahren genauso gemacht. Die haben uns ja auch irgendwas übergeben, mit dem wir heute optimal arbeiten können. Und genau dasselbe will ich auch irgendwann mal machen. Ich will nicht irgendjemandem irgendwas mal übergeben, wo ich selber schon wüsste, hier ist vielleicht nicht so optimal.
Das heißt, du hast einfach keinen Bock auf die Ideologie.
Ja, alles, was so streng reglementiert ist,
ist nichts für dich.
Finde ich irgendwie komisch. Ja. Ja. Wenn man mit einem gewissen Verantwortungsbewusstsein und das mit Herzblut macht, dann braucht man auch so eine Regulierung nicht. Aber ich gebe absolut recht, klar, um das in der breiten Masse oder irgendwie ein gewisses Quadrat abstecken zu können, muss es Regeln geben. Ganz klar. Ja.
Manche sind jetzt auch nicht biozertifiziert und gehen eben nicht so naturnah mit ihrem Weinberg um. So, deswegen schafft natürlich jetzt für mich als Endverbraucher, wenn da jetzt ein biodynamisches Weingut ist, dann habe ich schon das Gefühl.
Ich gehe so weit, dass ich sage, dass ich die Wahrnehmung, ob jemand jetzt wirklich konventionell hardcore unterwegs ist oder ob jemand naturnah arbeitet, ich finde, dass du den meinen das anschmeckst.
Aber hier bei Cornelius, der schmeckst du auch.
Das ist ja genau der Punkt. Genau. Für mich ist es so, dass ich hier das Gefühl habe, ich bin zu Hause, das ist alles gut.
Ja.
Aber es gibt Weine, bei denen ich das Gefühl habe,
Da stimmt was nicht.
Vielleicht habe ich auch oft, habe ich dann auch zu viel Wissen. Das ist so ein bisschen ein Problem. Mhm. Vielleicht spiele ich mir es auch ein. Ja, also ich gehe nicht. Bei mir ist es so, dass ich nicht sage, ich trinke den Wein von jemandem, den ich nicht leiden kann, nicht gern. Sondern bei mir ist es vielleicht so, dass ich, wenn ich weiß, wie jemand arbeitet, dass ich schon auch keinen Bock drauf habe. Also so.
Ja, aber das ist ja ähnlich. Das ist ja ähnlich. Das ist ja auch was du persönlich magst oder persönlich drauf Acht gibst und was dir selber wichtig ist. Ja.
Aber wenn wir jetzt nochmal einen Schritt weitergehen, dann geht es ja auch im Keller darum. Gell? Du sagst zum Beispiel, Reinzuchthefe würdest du nicht nehmen. Bei euch habe ich jetzt gelesen, wenn es halt muss.
Ach, mir darf das auch nicht über einen Kamm scheren. Also das ist, das finde ich immer ganz, ganz schwierig.
Nicht, dass du jetzt gleich gehst.
Nein, noch nicht.
Aber ich muss ja
aber
was dazu.
Sehr gut.
Aber ich finde das alles viel zu einfach
gedacht. Ich esse dann mal ein Gepäck
zwischendrin. Das mit diesem Reinzuchthefe-Ding, wenn man jetzt einen Tank im Keller hat, ja, und der gärt nicht und man merkt auf einmal, oh Scheiße, hier passiert irgendwas und hinterher bildet sich Essigsäure oder sonst irgendwas. Sollen wir jetzt, wo wir ein ganzes Jahr im Weinberg dafür gearbeitet haben, vor dem Tank stehen und dem zugucken, wie der kaputt geht?
Ist ja so ähnlich, wie du gesagt hast, soll ich unten im Dorf sein und sehen, dass mein Weinberg vertrocknet, wenn ich doch sehe, er braucht eben dieses Jahr Wasser.
Ja, so. Das ist so. Und da müssen wir irgendwo reagieren. Und wenn das halt jetzt mal ein Jahrgang ist, wo man Reinzuchthefe zugeben muss, dann ist es halt mal so. Und ich würde fast behaupten, dass wenn ich die Weine auf den Tisch stelle und würde irgendjemand fragen, da könnte mir niemand sagen, ist es weder A noch B. Ja? Mhm. Es gibt natürlich eine gewisse Differenz, wenn man anfängt mit irgendwelchen Aromahefen oder sonst was zu machen. Ja? Aber ich denke mal, in dem Metier, wo wir uns bewegen, spielt das überhaupt keine Rolle und sollte das auch keine Rolle spielen. Mhm. Ja?
Beim Weinmachen ist es ja so, es gibt ganz, ganz viele einzelne Faktoren, die beeinflussen, warum Wein ist, wie er ist. Und das Interessante ist ja, dass du Wein nicht nach Rezept kopieren kannst. Mhm. Selbst ein Winzer im gleichen Ort, ja, gleiche Grundbedingungen, wird nicht reproduzieren können, was der Nachbar macht, selbst wenn er weiß, wie er es macht. Mhm. Und das zeigt einfach, wie individuell das ist. Und deshalb darf man auch nicht sich so einzelne Dinge rausgreifen und zum wesentlichen Element erklären. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Man muss das immer in dem Gesamtkontext sehen. Mhm. Es gibt ganz viele Bereiche im Bereich des Weinbergs und auch im Keller, wo du nie sagen kannst, richtig oder falsch, sondern einfach eine Frage der Zusammenhänge. Und ich bin im Übrigen voll beim Cornelius. Am Ende ist es so, das, was im Weinberg da gewachsen ist, gilt es im Keller zu begleiten, mit so wenig Eingriffen wie möglich. Mhm. Aber bevor es kaputt geht.
Natürlich.
Ja, das wäre natürlich, also das muss man gar nicht.
Und man muss überlegen, guck mal, du gehst hin, in der Ernte, ja, du schneidest die Traube ab. In dem Moment haben wir 100%. In dem Moment, wo die Schere schneidet, haben wir 100%. Und von da an können wir nur noch verlieren.
Das ist die Aussage, aber es ist irgendwie so.
Das ist so, Philipp. Überleg doch mal. Ja, du hast die 100%, du hast die perfekten Trauben und du hast sie genauso, wie du sie haben willst. Und jetzt schneidest du ab. So, und dann, ab dann tickt die Uhr. Mhm. Ja. Und dann kann es schon sein, auf dem Transport machst du was falsch, es war zu warm an dem Tag, du hast falsch gepresst. Weiße Teufel. Von da an kannst du nur noch verlieren in dem Moment. Ja. Mhm. Und was wir versuchen ist, diese Traube, den Saft, den wir daraus haben, in eine Richtung zu lenken, wo wir denken, dass hinterher ein schöner Wein draus wird. Ja? Mhm. Wir geben nur die Richtung vor. Mehr willst du eigentlich nicht machen. Und in manchen Jahren ist das einfacher und in manchen Jahren ist es halt ein bisschen schwieriger. Das ist auch ganz klar, jahrgangsabhängig.
Und am Ende ist es so, dass deshalb auch immer Winzer und Herkunft eins ergeben. Das ist immer eine Sache, die zusammenspielt. Mhm. Und das macht am Ende die Aufregung in diesem Spitzenweinbereich, dass du halt einfach dann auch diese Unterschiede greifen kannst.
Ja. Ich weiß nur, da hat einer relativ viel richtig gemacht.
Wollen wir vielleicht darüber mal kurz sprechen?
Ja, schenken wir mal Glas ein, oder?
Oh, der Philipp hat leer.
Der Philipp hat leer, der mag seinen eigenen Wein sehr.
Das ist aber immer ein gutes Zeichen. Westhofener Brunnenhäuschen 2015.
Also zum Wohl.
Ja, sehr schön. Wir waren, bevor wir jetzt hier waren, und haben wir beim Philipp noch ein bisschen den aktuellen Jahrgang probiert. Und da hatten wir auch den 20er Brunnenhäuschen im Glas. Und das ist schön, wenn man jetzt mal sieht, wie so Wein sich entwickelt. Ja? Von dem jugendlichen Leichtsinn, den die am Anfang noch bei sich haben, dann zu so einer Seriosität werden. Und das hier ist ein seriöser Wein. Das ist gut ab, sehr schön.
Guck mich an mit meiner Graue, wie seriös ich geworden bin.
Seriöser Wein.
Ja, also das ist kein Mickey-Maus-Wein.
Hast du schon was im Glas, womit du beschäftigt bist, meinst du?
Da könnte ich ihn abends mal anrufen, ja.
Kannst du mal anrufen. So.
Also die 15er sind ja irgendwie gerade in einer Phase, wo sie langsam anfangen abzutauchen. Dass es so diese Jungweinphase gibt. 17 ist brutal in der primären Frucht, strahlt wie ein junger Gockel und Halleluja. Das 15er Brunnhäusen merkt man, der wird gerade ein bisschen zwittrig, weil da ist auf der einen Seite noch primäre Frucht da, auf der anderen Seite kommen aber eben die Reifenoten. Und ich
da kommt jetzt so dieses Erdige raus.
Oh, ja, aber das ist trotzdem, schön. Ich dachte, die nächsten 2 Jahre werden für den Wein schwierig und danach wird er wieder kommen. Ich gebe dir noch 3 Monate, dann ist das abgetaucht, dann willst du es erstmal nicht trinken. Und das ist jetzt Jahrgang 15, aber der war 5 Jahre lang ein taufrischer Wein. Mhm. Und das ist jetzt das Interessante, einfach auch Jahrgänge zu beobachten, wann sie wie schmecken. Mhm. Und manchmal kannst du es selbst nicht so wirklich voraussagen. Ich habe 15 jetzt eigentlich so über die letzten paar Monate ganz gern getrunken, merke aber, dass die 15er eben so langsam tatsächlich zumachen. Es ist halt so eine Phase. Das sind halt wirklich Lebenszyklen im Wein. Mhm. Und ich hatte am Samstagabend vom Cornelius ein 2016er Hermannshölle.
Hast du schon mal die war
so taufrisch,
16.
Dass du gemeint hast, das wäre gerade ein Fassabzug, wo du so Also das war wirklich, Wahnsinn. Also war Wahnsinn. Und
ich merke, dass Philipp trinkt
gern. Ja, gern man muss das Zeug ja trinken.
Ja, ganz ehrlich, das ist ein grandioses Ding.
Ja, das ist toll. Also.
Und ich mag ja diese Zwischenphase, ich mag das persönlich ja ganz gern. Ja, wenn man so langsam so hinter den Vorhang gucken kann, ja, wenn du so langsam siehst, okay, die Primärfrucht, die ist noch da, aber langsam kommt so dieses Erdige und so ein bisschen raus und das finde ich immer extrem spannend, ja.
Also ich schmecke natürlich jetzt noch gar nicht, dass der sich verschließt, ne, weil ich keine Ahnung habe, aber für mich schmeckt er einfach ganz toll. Also ich kann
der ist auch jetzt ist das ein wunderbarer Wein.
Tut mir leid, dass ich das jetzt
sage. Alles gut.
Ich denke nur immer so, jetzt so für mich als Endverbraucher, ne, jetzt mal in diese Rolle geschlüpft, jetzt, wenn ich mich jetzt anfange für Wein zu interessieren. Wie kann ich jetzt sozusagen als Hörer, weil ich weiß ja, dass du einen grandiosen Wein machst und ich weiß ja, dass du ganz naturnah arbeitest und deswegen finde ich das aber so spannend, weil du eben sagst, ja, aber ich gebe eben jeder Lage das, was sie braucht und das ist für mich auch total verständlich. Nur wenn ich das jetzt von außen betrachte, was kann denn so ein Weg sein jetzt für
der Geschmack.
Der Geschmack.
Ja, also man kann schon auf den Geschmack runterbrechen. Das ist natürlich vorher schwierig, wenn man nur die Flasche im Regal stehen hat, ja. Und da steht ja jetzt leider nicht drauf, was wer wie wo gemacht hat. Außer du bist halt irgendwie zertifiziert. Wir sind selber Fair and Green zertifiziert, was so eine Nachhaltigkeitsgeschichte ist. Aber selbst da, das drucke ich nicht drauf, weil das ist für mich, wenn ich damit werben muss.
Soll ich vielleicht trotzdem was davon erzählen, weil es ist
ja, das können wir machen. Aber ich mache es nicht auf die Flasche drauf, weil das für mich nicht. Das macht nicht den Wein.
Ja.
Ja, genauso habe ich öfter mal ein bisschen Ärger mit unserem Verband der Prädikatsweingüter, weil ich auch da nicht unbedingt jede Regularien
ja, optimal. Ja, das ist also eigentlich völlig falsch, sehe ich gerade.
Optimal einhalten.
Abmahnung wert sein.
Ja, aber da bin ich VDP draufstehen oben, genau.
Nee, dann müsste jetzt VDP große Lage, würde ich auf der
müsste da draufstehen, ja.
Ganz da ist sehr. Ja wirklich alles schiefgelaufen bei euch.
So sind wir.
Ich probiere dann sicherheitshalber nochmal.
Probier mal, ob es auch stimmt.
Aber den Geschmackstest.
Nein, okay.
Nee, es gibt schon Indikatoren, sage ich jetzt einfach mal. Ja, klar, logisch. Wenn man jetzt irgendein Weingut überhaupt nicht kennt oder sonst was, ist auf jeden Fall eine gute Anlaufstelle. Presse, googles mal oder weiß der Teufel, ja. Dann natürlich gibt es irgendwelche Zertifizierungen, die geben natürlich schon mal einen gewissen Ausblick auf Qualität eventuell, ja. Das heißt nicht, dass jeder, der zertifiziert ist, bombastische Weine macht.
Und auch nicht, dass jeder, der nicht zertifiziert ist, keine macht.
So ist es, ja.
Und by the way, der Adler da oben,
genau.
Ist schon
VDP ist eine
Zertifizierung für High-End, wenn du so willst. Und sind 200 individuelle Betriebe in Deutschland. Und ich sag mal ganz im Ernst, da kannst du dich eigentlich schon drauf verlassen.
Drauf verlassen, dass da
auf
was
jeden
ordentlich
Fall,
in der Flasche
Fall.
Ist. Ja.
Ansonsten, ich meine, jeder hat eine eigene Zunge und eine Nase. Und dann geht's auch darauf hinaus, dass man selber auch mal mutig ist und auch mal Sachen kauft, die man eventuell noch gar nicht kennt. Und dann probiert man sie und entweder findet man sie gut, dann kauft man sie nochmal oder man findet sie schlecht und kauft was anderes.
Ja.
Also es ist im Endeffekt, wir können Wein sehr kompliziert machen. Wir können hier wirklich Deep Dive machen und über alle möglichen Details reden. Aber ganz am Ende zählt das hier. Mag ich das? Und ist am Ende vom Tag die Flasche leer und dann ist schon relativ viel richtig gemacht.
Es ist auch so, wenn du liest über andere Weingüter, über die Art und Weise, wie sie arbeiten. Ich würde jetzt vielleicht gar nicht unbedingt auf den deutschen Wein eingehen, weil da haben wir vielleicht so viel Detailwissen, dass das nochmal anders zu beurteilen ist. Und ich nehme jetzt mal eine Region, die vielleicht gar nicht so en vogue ist momentan. Wenn ich über Chianti versuche, mich zu informieren, dann stelle ich fest, mit meinem Wissen über Wein, dass die meisten Artikel über die Weingüter, wie die denn arbeiten und so weiter, da ist dann doch viel zu hinterfragen, wo du sagst, okay, klingt nice, aber ist es wirklich so? Das heißt, am Ende ist es so, sich den eigenen Eindruck verschaffen dessen, was da passiert, ist immer hilfreich. Ist also immer, ist immer. Ja, warum nicht? Toskana ist eine Reise.
Schöne Reise, ja, wollte also, ich gerade sagen.
Ihr hattet ja den berühmten Hans-Oliver Spanier hier im. Mit ihm war ich, ich glaube, 1995 in der Toskana gewesen.
Ui, okay.
Und Herr O war es ja gewohnt, in entsprechenden Hotels zu residieren. Wir haben im Zelt auf einem Steinbuckel übernachtet. Es war wunderbar. Er hat sich daran direkt adaptiert und hat sich wohlgefühlt. Und mit ihm habe ich da großartig Chianti durchforstet und
dann in eurem Zelt
wir waren auf dem Campingplatz in Siena und haben abends wirklich uns quer durch die Region getrunken und haben das alles genau analysiert. Das ist lang, lange her. Aber
würdest du es heute nochmal machen?
Ich würde mir mal Robert überlegen.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Als wir im Weinberg waren, da standst du an so einer Rebe und hast gesagt, das Fantastische für dich wäre, wenn du jetzt an diese Rebe guckst, das hätte schon dein Vater geschnitten und dein Opa geschnitten.
Ja, das ist brutal,
dein Uropa, das hast du auch, oder?
Ja, das gibt es nicht so oft, solche Sachen, wo man mit solchen Sachen arbeiten darf. Da ist auch wieder dieses, was ich vorhin schon mal gesagt habe, diese Verantwortung, die wir irgendwo haben. Ja? Die Verantwortung dem Land, den Verantwortung den Reben gegenüber. Wenn man sich da so drüber nachdenkt, wenn du da Reben hast, die sind, was weiß ich, knapp 100 Jahre alt und du stehst da mit der Schere vorne dran und tust dir wirklich mal überlegen, was in dieser Zeit alles passiert ist, was sie alles mitgemacht haben, wie viele Leute damit schon gearbeitet haben, was die da draus gemacht haben. Ja? Und das Ding ist immer noch da. Da hat man schon so ein bisschen Demut irgendwo, ja. Und muss man auch haben.
Ja, das ist Wahnsinn. Also gerade, ich muss ehrlich sagen, und das ist jetzt kurios, auf den Gedanke bei der Reben bin ich so in der Form noch nie gekommen, aber das stimmt natürlich brutal.
Ja,
das
halt
wirklich, gerade wenn ich an meinen Opa denke, der mir viel beigebracht hat. Die Weinberge, die jetzt stehen, waren alle irgendwie auch seine Babys. Wir haben die ältesten Holzfässer im Keller, sind von 1890 und 1891. Das heißt, das ist die Ur-Urgroßvater-Generation, wo es mich ein bisschen schuckert. Und dann, wir haben also das älteste im eigenen Keller ist von 1921, was wir vom eigenen Weingut haben, war dann auch der Urgroßvater gewesen. Und dann denke ich mir, okay, der Wein ist im gleichen Fass ausgeworden, wo ich heute auch noch meinen Moorschein drin mache. Dann denke ich, das ist irgendwie alles. Also es ist, und zumindest in der jetzigen Generation ist es für mich was hochemotional Wichtiges. Wenn es hinterher so wäre, dass es nach mir nicht weitergeht, dann wäre das, glaube ich, schon schade. Aber dann muss man es auch verstehen, weil die Welt eben so ist, weil die Welt sich weiterdreht und es wird nie so sein, dass alles immer weitergeht. Mhm. Aber wenn man es geschafft hat über so ein paar Generationen, ist schon toll.
Wenn du überlegst, das ist eine Pflanze, gell, und die hat er mitgekriegt, wie du aufwächst und wie der Vater aufgewachsen
ist. Das mit dem Rebstock ist cool, das ist
wahr. Ja, das ist verrückt,
das ist gut,
und,
das ist richtig gut, ja.
Wir haben Weinberge, die sind von der heutigen Bewirtschaftungsstruktur, sind die idiotisch, ja. Mhm. Das macht keinen Sinn mehr, da kommen wir mit keinen Maschinen durch. Aber so Reben rauszutun und neue zu setzen, und wo du weißt, da hat deine die Vorgängergeneration, nicht nur eine, sondern mehrere wahrscheinlich, drin gearbeitet und hat dann mit demselben Stock gearbeitet. Das macht
es weg. Großartig. Das ist gut, was du sagst. Da ist aber vielleicht tatsächlich so ein bisschen auch der Unterschied. Leider ist es so, dass in Rheinhessen, da es einfacher ist, auch öfter gerodet wurde und neu gepflanzt wurde. Mhm. Das heißt also, ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viel Flächen, die jetzt so wirklich uralt sind. Ne? Klar, wir haben das auch. Wir haben ein paar Reben, die sind 50, 70 Jahre alt, die haben wir schon auch. Aber ich glaube, im Steilhang überlegst du es dir halt auch dreimal, bevor du neu pflanzt.
Ja, du musst ja überlegen, bei den vorherigen Generationen, dass das auch allein ein Aufwand war, das alles per Hand zu machen. Gell? Das machst du nicht mal von heute auf morgen.
Genau.
Ja.
Ich habe auch Weinberge, wo ich sage, boah, scheiß Wingert, gell? Das ist, ist halt so, ja. Aber allein aus dem Respekt davor bringe ich das dann irgendwie doch nicht fertig zu sagen, dann legen wir neu an, ja, weil das ja auch irgendwie die Historie von dem Weingut ist. Menschen kommen und gehen, gell. Das ist, wie du gesagt hast, da kommt ein neuer oder geht einer oder sonst irgendwas, aber das Land, das bleibt, gell. Der Hermannshöhl wird immer Hermannshöhl sein und der Moorstein wird immer Moorstein sein, ja. Aber die Menschen, die das bearbeiten, die kommen und gehen, ja. Und da finde ich es umso wichtiger, das, was da ist, was das Land einem gibt, in dem Sinne der Rebstock, dass zumindest der dann auch noch bleiben kann. Ja? Zumindest der Rebstock überlebt länger als ich, gell, wenn man immer ehrlich ist. Also 100 Jahre.
Wenn er nicht kassiert wird irgendwie.
Ja klar, aber ich sag mal, 100, 120 Jahre ist irgendwann auch unrealistisch als Mensch, ja, gell, als ja, Rebstock. Ja. Theoretisch, wenn du den gut pflegst, machbar.
Wir müssten eigentlich noch ein Kabinett verkosten von Dönhoffs, weil dann das so ein Thema jetzt, ist, was,
oder?
Ich finde, darüber sollten wir...
Diesmal schütte ich aber das Wasser weg.
Ja, also, da bin ich aber froh jetzt, hör mal. Dieser Respekt vor dem, was die Vorfahren gemacht haben, sage ich jetzt mal, das habe ich auch so ein bisschen gespürt, als wir durch den Keller gegangen sind, wo du gesagt hast, da habe ich noch eine Presse, die ist noch vom Opa, ja, und, ne, und eine Korbpresse und so. Das kannst du auch nicht wegtun, ne?
Nee, es hat ja funktioniert bis jetzt, gell? Warum soll ich denn das wegtun? Da, mit so Sachen tue ich, also schwer tun ist vielleicht das falsche Wort, aber ich habe da Respekt davor. Ich weiß, was das alles schon geleistet hat und was damit möglich ist. Und dann muss erstmal irgendeiner kommen und mir sagen, warum das jetzt... irgendjemand anders oder irgendwas anderes, warum es damit besser gehen sollte. Hat es jetzt noch halt noch keiner geschafft bei manchen Dingen, gell? Ist halt ja so. Ja? Und da bin ich halt schon sehr detailverliebt. Ich habe auch dann manchmal das Gefühl, oder ich denke mir dann manchmal, oh, wenn ich hier irgendwas ändere in unserem Produktionsablauf, ja, ob das sich dann nicht zu sehr auf das Endprodukt dann eventuell sogar Auswirkungen hat. Ja? Die haben so eine alte Mühle, so eine Traubenquetsch, ja. Vom Opa, gell? Mhm. Die ist nicht aus Edelstahl, die muss jedes Jahr pinseln und weiß der Teufel was. Und die deine Pressen verkauft haben, die standen bei mir auch schon vorne dran und haben gesagt, oh, wir haben da was, gell? Das kannst du haben, das bauen wir dir da hin. Das will ich aber gar nicht, gell? Da pflege ich lieber das Ding und pflege das so lang. Und wenn es auseinanderfällt, dann bauen wir es wieder auf. Ja? Wenn ich mir das überlege, ja, diese Mühle, da ist aus den letzten 50, 60 Jahren jede Traube durchgewandert.
Ja, aber das ist schon nostalgisch.
Ja, natürlich, ja, aber es funktioniert, oder?
Ja, keine Frage.
Funktioniert. Also klar, bei manchen Dingen, wenn da die Pumpe im Keller kaputt geht, kaufen wir neu, logischerweise.
Du hast ja vollkommen recht. Das einfach... gewisse Dinge, die einfach produktbeeinflussend sind, auch im Weinberg beeinflussend sind. Warum was ändern, was immer richtig gut war? Bin ich voll d'accord.
Ja, das ist, vielleicht ist immer da wieder bei diesem Punkt, wo diese neuen Länder, Neuseeland, Australien oder so, die keine Tradition haben, die das vielleicht über Bord geworfen hätten. So,
deshalb aber,
und ein bisschen einfacher arbeiten können.
Also, wenn du wirst am Ende der Traubenmühle ersetzen. Ich werde es nicht ausmachen, aber der ist lecker.
Also der wartet schon drauf.
Bin mir noch nicht so sicher davon. Ne?
Die merke ich mir jedenfalls.
Das ist jetzt aber auch geil.
Oder?
Ach, das ist jetzt aber auch...
Und das ist eine ganz andere Welt nochmal in Wein. Und das,
ganz andere Welt.
Ja.
Aber was der auch hat... Oh Gott, jetzt... Oh Gott, ich und Wein beschreiben, aber...
Ja, sehr schön, ich bin gespannt.
Aber trotzdem hat er trotzdem hinten eine gewisse Mineralik.
Ja,
das finde ich geil. Mhm.
Oh, also Gott, bei restsüße Weine, die...
Ich dachte, die nicht, Philipp schmeißt mich raus. Das kann passieren, ja.
Klassischer restsüßer Kabinett, ja. Mhm. Wenn der nur süß wäre,
ja,
da wäre das langweilig. Da wäre das ein pumpiger, plumper Wein, ja. Und die Weine, die brauchen eine gewisse Balance. Die Balance kommt dann durch die Säure, durch die Mineralik, die dann haben, die einfach so die Süße von der Zunge wieder wegspülen. Weil im Abgang denkt man eigentlich, so ein bisschen trockener Wein, ja. Das hier... Terrasse, draußen, Sommer, heißer Tag, abends,
traumhaft.
Fläschchen eiskalt, wunderbar. Geht nicht schöner.
Wo wir gerade über Dinge von den letzten Generationen gesprochen haben, ihr habt auch so eine Familienchronik, hast du erzählt, gell?
Eine Bibel, eine alte haben wir,
Bibel.
Ja.
Erzähl doch mal.
Danke. Unsere Vorfahren sind an die Nahe gekommen, eigentlich als Bergbauern, ja, weil da, wo wir sind, in Oberhausen, gegenüber liegt der Lemberg, das ist ein Berg, wo es halt... viele Sachen abgebaut wurden, unter anderem Quecksilber. Klar, zu dem Zeitpunkt gab es auch schon Weinbau und da haben wir auch nebenher so ein bisschen Weinbau betrieben. Und wir haben halt eine alte Familienbibel und da sind so in manchen Jahrgängen wurde halt immer was reingeschrieben. Mhm. Tochter geboren, Sohn geboren, weiß der Teufel. Mhm. Unter anderem wurde auch mal reingeschrieben, ja, gutes Jahr für Wein und schöne Ernte oder dieses Jahr hatten wir Frost, haben gar nichts geerntet und solche Sachen. Und so die ältesten Aufzeichnungen, die wir haben, sind so von 1750 ungefähr.
Boah, das ist aber großartig.
Und dieses Buch, da stehen auch so ganz tragische Dinger drin, gell? Kalter Winter ist Kind gestorben oder so Sachen, ja, wo man heute überhaupt nicht mehr so denken würde, ja, oder sowas hat. Zu der Zeit klassischer Mischbetrieb, ja, und so ging das auch eine relativ lange Zeit lang. Und im Endeffekt dann mein Uropa, das war so der erste, der dann mehr so auf Weinbau forciert hat und dann auch schon in den 90er, 20er Jahren die ersten Flaschenweine abgefüllt hat und dem Lagen nahm. Also das war ganz, ganz früh, vor allem an der Nahe. Ja, so ging das dann halt immer weiter, ja. Dann bei meinem Opa war auch noch Viehhaltung und Landwirtschaft dabei. Und wie mein Vater dann eingestiegen ist, in Mitte 60er Jahre, der hatte dann ja von vornherein die Idee halt gehabt, okay, Weinbaubetrieb, ja. Und die landwirtschaftlichen Flächen sind dann an seine Schwester übergegangen und er hat sich um den Wein gekümmert, ja.
Ja, und die Bibelanrege gibt's hier noch für neue?
Nee, also...
Das solltet ihr fortführen, das wäre voll gut.
Ja, es ist ganz ehrlich, es ist ein bisschen schade, gell, das muss man wirklich sagen, ja. Weil für so nachfolgende Generationen, ich glaube, wenn die so irgendwas haben, wo so Sachen drinstehen, ja, ist schon toll, ja, so drin zu blättern. Ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht. Ich habe auch nach unserem Gespräch noch nicht mit meinem Vater geredet, ob er es mal aufgeschrieben hat. Aber das ist wirklich was, wo man vielleicht niederschreiben soll.
Das wäre toll, ja, weil die nachfolgende Erfahrung...
Es wird sicherlich ohne Zweifel über das, was in den letzten 20 Jahren passiert ist, auch ausreichend Material woanders zu finden.
Klar.
Sein. Aber der interne Blick auf die Dinge für eine Familie langfristig, nicht für deinen Sohn Lawrence, weil der hört es von seinem Vater noch, aber die nach.
Ja, definitiv. Wenn du zum Beispiel mal, habt ihr bestimmt auch im Betrieb, so alte Kellerbücher hast.
Ja, brutal.
Ja, und dann guckst du mal in den 50er Jahren, da ernten die Dinger Säurewerte, 20 Promille Säure oder irgendwas Verrücktes, ja, wo du denkst, wie konnte man denn da draus Wein machen überhaupt, ja. Das ist, und das ist schon nett, da so mal drin zu blättern ab und zu und sich so Sachen mal anzugucken, ja. Das ist schon ganz interessant, ja. Macht Spaß.
Ich glaube, es ist bei uns so, da wir, ja, wahrscheinlich ist der Hintergrund ähnlich, landwirtschaftliche Gemischtbetrieb, wie auch immer, das ist jetzt nicht irgendwas Hochtrabendes. Das ist also, wir sind Bauern von zu Hause aus, aus der Tradition heraus im besten Sinne. Und dennoch ist es so, dass man da unheimlich viel Respekt davor hat, vor dem, was so eine Familie irgendwie über so lange Zeit dann ein Fleckchen Erde dann auch getrieben hat. Ne?
Definitiv. Also es ist ja, wie du es sagst, wenn man es mal wirklich runterbricht, das ist ja nichts, wir zaubern ja nicht, gell, was wir machen, wir sind wirklich Bauern. Wir bauen etwas an und machen da was draus. Ja. Mehr machen wir ja gar nicht. Ja. Wir
machen es halt ganz gut, gell?
Ja, wir können es anscheinend ganz gut, ja. Aber ich denke, wir können es auch nur deshalb so gut, weil wir selber so viel Spaß daran haben.
So, Leute, schnell Fragerunde jetzt. Zack, zack, pass auf. Cornelius, Traktorfahren ist für mich?
Entspannung.
Philipp, gab es bei dir mal so einen unvergesslichen Weinmoment? So einen Wein, den du immer noch auf der Zunge hast, wo du sagst...
Jupp.
Und? Und bitte?
Der beeindruckendste trockene Riesling für mich als junger Winzer war... 96er Kastanienbusch Rebholz und 96er Rotenberg von Gunderloch. Das waren als junger Winzer, der gerade in die Materie reingestiegen ist, waren das für mich so Wegweiser.
Ja.
Ich habe auch so einen 96er.
Ja? Hast du auch?
Ja, von der Theresa Breuer. Da, Schlossberg 96. Ja, also wenn ich so eine Flasche irgendwo sehe auf einer Karte, das ist scheißegal, was sie kostet. Ja. Und selbst wenn ich sie an diesem Abend nicht trinken will, die kaufe ich, um sie mit nach Hause zu nehmen. Das ist wirklich so. Das ist ein grandioser Wein.
Zu dem Thema kommen wir noch.
Das finde ich super. Siehst du? Was bringt dich auf die Palme, Cornelius?
Oh, viele Sachen. Aber was ich überhaupt nicht leiden kann, ist Unzuverlässigkeit und keine Detailliebe.
Und blöde Fragen.
Ja, damit kann ich mittlerweile umgehen, aber...
Philipp, erklär doch mal bitte den Begriff Terroir.
Terroir ist, wenn wir über Wein sprechen, einfach ein Begriff der Herkunft, Machart und den Kulturschaffenden zusammenbringt.
Kulturschaffen ist der Winzer in dem Fall.
Ja,
okay,
genau.
Ja, jetzt habe ich es verstanden. Okay. Was ist das Coolste am Winzer sein, Cornelius?
Die Vielfalt.
Und was ist das Nervigste am Winzer sein?
Das können wir auch in der Vielfalt sagen. Es gibt viele Sachen, die wirklich nervenaufreibend sein können. Jetzt kommst du immer wieder bei Thema Wetter, gell? Das habe ich nicht in der Hand, das kann ich nicht kontrollieren. Und damit klarzukommen...
Du wärst beinahe der Erste gewesen, der nicht Wetter gesagt hätte.
Ja, das ist aber auch so.
Manche haben auch gesagt Presse, gell?
Ja, also hätte ich jetzt als Zweites gesagt.
Was kannst du gar nicht?
Boah, ich kann viele Sachen gar nicht.
Ohne dass ich es weiß, ich würde vermuten Fußball spielen.
Ja, das würde ich absolut recht geben. Ja? Also. Ich bin so ein Bewegungslegastoniker. Also das,
Philipp kann nicht stricken, glaube ich, gell? Ja, oder was? Wie war das?
Das hatte ich mal in der Schule, ja. Das gab es bei mir noch, Hauswirtschaft.
Ja. Bei mir auch, häkeln und stricken. Ja.
Aber ich kann schlecht nachgeben, wenn ich denke, ich bin im Recht. Auch selbst wenn ich dann merke, ich bin vielleicht doch nicht im Recht, versuche ich trotzdem Recht zu haben.
Ja? Sehr ja gut. Schon fast unterhaltsam.
Sehr gut. Das kann ausarten. Ja.
Welcher Wein zu welchem Essen? Wie gehe ich denn davor, als jemand, der keine Ahnung hat?
Naja, einfach irgendwie überlegen, wie intensiv das Essen sein wird und wie intensiv der Wein im Vergleich sein soll. Du kannst entweder Gegensätze zusammenbringen, wenn du weißt, in welchem Moment du dann was tun sollst, wann trinkst du den Wein, wann hast du das Essen, oder du kannst Gleichgesinntes zusammenbringen. Und beides kann brutal spannend sein.
Also einfach mal probieren.
Es ist ein Spiel.
Ja. Wann macht dir Wein Spaß?
Wenn er gut ist.
Wenn er gut ist.
Ja, dann macht er mir Spaß. Wenn er mich zum Nachdenken anregt, dann macht er mir Spaß.
Gut.
Ja, oh, dann ist er richtig gut, ja.
Okay.
Wenn er so Fragen aufwirft, dann ist er gut.
So wie Philipps Weine.
Ja, und das müssen jetzt auch keine großen.
Bin ich beruhigt.
Das müssen auch keine großen Gewächse. Das kann auch ein einfacher Wein sein. Mhm. Das heißt jetzt nicht, wir trinken jetzt hier nur die Creme de la Creme, ja, von oben nach unten. Nee, sondern einfache Weine können situationsbedingt auch absolut hervorragend und überragend sein.
Mhm. Ja. Was ist denn ein geheimes Talent, Philipp?
Oh, yeah. Holla.
Ich befürchte, ich habe keinen Zeit.
Ich rede gerne über alles, was ich kann.
Ich lasse das mal so stehen. Ich glaube dir nicht, aber ich lasse es mal so stehen. Cornelis, wenn du Superkräfte hättest, welche wären das?
So was habe ich noch nie nachgedacht.
Ich frage mal den Philipp, was in der Zwischenzeit kannst du noch mal drüber nachdenken?
Ja, ich denke mal, ja.
Laufen ist für mich?
Das ist Freiheit.
Ach, guck.
Ich liebe Laufen.
Und dann hörst du unseren Podcast dabei, das finde ich sensationell.
Wenn ich laufen gehe, entspanne ich total. Und ich liebe das. Oder ich gehe laufen, um nachzudenken. Gibt's auch. Und insofern entscheide ich auch, ob ich Kopfhörer habe oder keine.
Mhm.
Ich laufe eigentlich mehr ohne Kopfhörer als mit Kopfhörern. Aber Laufen ist Freiheit. Laufen ist super. Es gibt eins, was besser ist, und das ist Fußball.
Oh je.
Verrückt.
Aber zu dem Thema Superkräfte.
Ja.
Ich würde mich gern unsichtbar machen können dann.
Ah, der ist clever. Sehr clever.
Das ist echt clever, ja.
Ja,
fein. Das ist schlau.
Wenn du dich schlau. Unsichtbar machen könntest, was würde das denn für Möglichkeiten eröffnen, die du jetzt nicht hast?
Ja, auch eine gewisse Art von Freiheit. Gell? Sich bewegen zu können, auch in manchen Situationen, wo man auch mittlerweile auch wahrgenommen wird, aber wo ich gar nicht wahrgenommen werden möchte. Mhm. Ja. Und
welche nervige Frage wirst du oft zu deinem Wein gefragt?
Da gibt es eigentlich wirklich nichts, so, was mich wirklich nervt, weil ich finde, man muss auch Fragen da stellen, um zu wissen, was wir als Winzer damit auch ausdrücken wollen. Ja? Da gibt es natürlich Fragen, die jetzt aus fachlicher Sicht vielleicht blöd sind, sage ich jetzt mal, aber gut, man kann es ja keinem ankreiden, wenn man es nicht weiß. Der muss ja erstmal fragen, um es zu wissen. Insofern finde ich das jetzt nicht so richtig nervige Sachen. Wenn einer immer wieder dasselbe fragen würde, was ich ihm schon dreimal gesagt hat, dann würde ich sagen, also hör mal her, jetzt ist aber gut, ja.
Dann würdest du dich unsichtbar machen.
Dann würde ich mich unsichtbar machen, ja. Aber ansonsten ist das schon okay, wenn man die Fragen stellt.
Wann dekandiere ich einen Wein und wie mache ich das und wann?
Jederzeit, wenn ich das Gefühl habe, irgendwas fehlt da gerade noch und vielleicht wird er dadurch besser. Also ich meine, jetzt reden wir nicht über junge Babyweine, die sowieso nicht irgendwie groß werden können. Aber sobald ich was habe, wo der Abfüller meinte, es ist was Besonderes.
Mhm.
Und ich bin nicht glücklich damit, dann probiere ich es mal mit Luft.
Okay.
Jederzeit.
Okay. Und zwar weiß wie rot.
Okay. Ich wollte jetzt hier nicht auf Tempo drücken, ja?
Nee, du willst nach Hause, ich merke das schon.
Nein, aber ich habe die Flasche da, ich gucke die jetzt
Nachricht
seit 5 Minuten
angekommen.
Wir
waren den ganzen Mittag schon drauf, dass wir die Flasche endlich da
sehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, den hier hatte ich selber noch nie und
ich auch nicht. Ich gestehe, ich glaube, es ist nur eine Einzelflasche, die ich habe. Dramatisch.
Jetzt nicht mehr.
Jetzt müssen wir mal kurz sagen, was ist denn in der Einzelflasche drin, die wir gerade ins Glas geschenkt bekommen haben und warum ist die so wichtig für uns?
Ah ja, das ist ähnlich wie die Hermannshöhle, einer der berühmtesten Weine Deutschlands. Berg Schlossberg von Theresa Breuer, Weingut Georg Breuer, 2015er Jahrgang in dem Fall.
Wow, hast uns aber was Tolles mitgebracht.
Theresa zählt auch zu diesem Kreis der Australien-Connection.
Ah, okay.
Also es ist, mit Theresa.
Kommst du dann nochmal dazu, Conny? Das ist schon was nicht, oder?
Nee, also besser als gedacht.
Prost.
Mit wem würdest du gerne mal ein Glas Wein trinken, tot oder lebendig, Conny?
Ich würde zum Beispiel so Bob Dylan oder sowas, fände ich schon geil. Das ist so ein Querdenker irgendwie auch, den man dann auch so ein bisschen löchern kann, ja.
Das ist abgerast, ja.
Ja, oder auch andere, also auf jeden Fall Persönlichkeiten, die irgendwo in der Öffentlichkeit stehen, wo man dann auch den Mensch hinter der Persönlichkeit kennenlernt, ja.
Also Bob Dylan ist ja jetzt ganz interessant, weil du wolltest ja eigentlich auch lieber in die Musik als in den Weinbau ursprünglich, gell?
Ich wusste nicht, was ich richtig machen sollte, ja. Und da fand ich irgendwie Musik, hat sich irgendwie cool angehört, ja, irgendwie so.
Bei wie vielen, spielst du Instrumente irgendwie?
Ah, nee, überhaupt nicht talentiert. Ich kann ein bisschen Schlagzeug spielen, aber ansonsten überhaupt nicht talentiert, ja. Wir haben jetzt gerade so ein altes Bauernhaus übernommen und da standen 2 Klaviere drin, ja. Mein Vater dann so, ah ja, die behalten wir, gell, die setzen wir in Stand, ja. Da habe ich schon gedacht, oh je, nee. Wir, ja, mein Vater kann auch kein Instrument, ich kann kein Instrument. Da habe ich gedacht, ah ja, vielleicht der Sohnemann mal, ja. Der kann's auch nicht. Also gut, jetzt haben wir 2 Klaviere, wissen nicht, was wir damit machen sollen, aber es sieht schön aus.
Sieht schön aus, ein Klavier, ein Klavier, wir danken dir. Jetzt, Philipp, hast du schon ausgetrunken, aber vielleicht müssen wir auch noch mal was zu diesem tollen Riesling sagen, oder?
Ja,
aus dem Rheingau.
Also das Weingut Breuer hat wahnsinnige Vorbildfunktion für das, was heute deutscher Wein ist. Mhm. Der Vater von der Theresa, der Bernhard Breuer, Generation von Cornelius' Vater auch, das sind die Jungs gewesen, die den deutschen Wein wieder auf die Landkarte gebracht haben in den 80er Jahren. Herkunft geprägt, authentisch, eigenständig. Die Theresa ist als Winzerin, macht sie es eben so sympathisch, weil sie nicht auf dieses Frauenthema besteht, sondern sie macht einfach Wein in der Tradition ihrer Familie und gibt ihren eigenen Stempel drauf. Und das, glaube ich, macht es so besonders. An einem grandiosen Standort, also Rüdesheim, der Rüdesheimer Berg, im Besonderen der Schlossberg, das ist eine der größten Lagen Deutschlands, ohne Zweifel.
Und man auch mit einer Leichtigkeit macht die Theresa das. Wunderbar.
Also jetzt freue ich mich total schon auf Sie, gell? Also ja, ich meine, macht einen tollen Wein, ist nett. Und es war sehr schön, dass ihr mit mir jetzt hier auch eine Stunde verbracht habt. Vielen Dank, Cornelius, fürs Dabeisein.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank, Philipp.
Dankeschön.
Das war eine ganz schöne Runde und ich hoffe, wir sehen uns hier an dem Tisch bald wieder.
Hat Spaß gemacht.